herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 38. Heute darf ich begrüßen Bernhard.
Hallo.
Ah!
Der war
danke.
Gefickt. Wir trinken Spritzer.
Hallo Uldi.
Hallo.
Und meiner einer. Wir haben ein paar Themen, nicht viele. Der Uli hat das größte Thema.
Ja, ich habe das größte Thema, ja. Soll ich schon sagen?
Ja, sag's.
Ja. Sommerloch. Ist das größte Thema von allen.
Ja.
Aber wir werden das versuchen, mit Sommerspritzern zu füllen.
Genau. Unsere Sommerlöcher und das globale Sommerloch quasi.
Sowohl.
In der Reihenfolge.
In der Reihenfolge, genau. Naja, gut, dann sage ich halt einmal was. Ich habe gestern Abend, Nacht, auf meinem Mail-Server Spam Assassin und Amavis gelöscht und habe es durch rspamd ersetzt. Und zwar ist es dafür zuständig, einfach Spam rauszufiltern. Plus alles mögliche andere, also Graylisting, Virenscanner, bla bla bla, das macht das alles.
Und funktioniert wie, also vom System her wie alle anderen, oder?
Jein. Also angeblich haben sie einen viel besseren Bias-Algorithmus. Also Bias-naiv ist ein statistischer Algorithmus, um halt rauszufinden, zum Beispiel eben, ob Spam ist oder nicht.
Mhm.
Und angeblich haben sie dann einen besseren als Spam Assassin. Weiß ich jetzt nicht. Und bis jetzt funktioniert das ganz gut.
Mhm.
Also ich bin positiv überrascht, hatte ein paar Schwierigkeiten, aber schlussendlich habe ich das auch gelöst. Also mein Postfix wollte die Alias-Mail-Adressen nicht mehr auflösen. War ein Fehler von mir. Weil ich mir gedacht habe, so, ich schalte mal Amavis ab und schmeiße.
Wofür war Amavis zuständig?
Amavis macht das Gleiche.
In Wirklichkeit.
Macht in Wahrheit das Gleiche.
Das Gleiche. Und wozu das Spam Assassin dann noch?
Amavis nimmt quasi nur die E-Mail entgegen und Spam Assassin checkt dann die E-Mail wirklich.
Ah.
Also so irgendwie habe ich das verstanden.
Ist nicht Amavis eigentlich das sozusagen... Wie sagt man dazu? Middleware für einen Virenscanner auch?
Ja, ich glaube,
das geht irgendwie Namen rein. Also ist der Teil zwischen Spam Assassin und Clam-Scanner.
Genau,
oder
so ich weiß auch nicht, zum Beispiel die ganzen DNS-Blocklists, ob das jetzt Amavis gemacht hat oder Spam Assassin, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung.
Spam Assassin normalerweise.
Schon, oder? Ja. Ja, also wie gesagt, das ist so ein Bundle, diese zwei. Und diese Geschichten, das sind halt alles in Wahrheit Perl-Skripte.
Mhm.
AspamD ist in C geschrieben. Stellt ein sehr nettes, also sehr nett, also für die Geschichten sage ich jetzt mal ein ziemlich nettes Webinterface zur Verfügung, wo du halt siehst, was wirklich passiert mit Statistik und mit Diagrammen und keine Ahnung was. Du kannst die Config teilweise auch über die Web-Oberfläche ändern. Und das ist einfach ganz nett, weil du halt siehst, wirklich mehr oder weniger live siehst, was passiert.
Mhm.
Das war bei Spam Assassin nicht so. Da hat es sicher auch irgendwelche Aufsätze gegeben, aber
in Wirklichkeit musstest du Logs durchforsten.
Genau, in Wahrheit hat er es nur in die Logfiles reingeschrieben. Und das Ding ist eigentlich ganz nett. Ich bin positiv überrascht. Ich habe viel, also der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, weil einfach in letzter Zeit, ich sage mal so in den letzten 3-4 Monaten, war ich zu gemüllt mit Spam. Also wirklich ganz, ganz, ganz extrem. Mhm. Teilweise zwar markiert als Spam und ich konnte es dann halt rausfiltern irgendwie serverseitig, also zumindest halt in den Junk-Ordner oder Spam-Ordner verschieben, aber es sind einfach extrem viele Sachen durchgekommen, wie diese jetzt gerade aktuell, es ist so heiß, wollen sie nicht eine Klimaanlage kaufen.
Mhm.
Und sonstige Geschichten, Generika und was weiß ich.
Also wirklich klassisch Werbung.
Mhm.
Hauptsächlich, oder?
Ja, also ich bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich Werbung ist oder ob dann die Links dann nicht irgendwelche Phishing-Links
oder ob das Phishing ist, ja.
Also ich weiß
es nicht. Das hätte mich interessiert.
Ja. Hm. Und jetzt schlagartig, ich sage mal um 80% weniger kommt durch.
Ja, fein.
Wenn nicht mehr.
Ja, ich muss ja zugeben, ich bin noch immer ein Gmail-Jünger.
Ja, gut.
Ja, und da gibt es einfach dieses Thema seit, ich weiß nicht, Jahren, seit wahrscheinlich 10 Jahren nicht mehr.
Ja.
Da gibt es kein Spam, weil das halt alles, ich schätze mal, die große Masse macht das einfach aus.
Mhm.
Ja. Der eine markiert es als Spam und dann kriegt es niemand mehr.
Ja.
Ja.
Obwohl, ich muss sagen, ich bekomme auf meiner Gmail-Adresse extrem viel Spam.
Muss ich halt wieder mal reinschauen.
Ja,
ja, ich meine
lustigerweise
ich benutze ja auch sehr wenig gerade, aber...
Ja. Ja. Bei ein paar Sachen bin ich mir nicht mal sicher, ob es wirklich Spam ist. Ich bekomme zum Beispiel für einen Instagram-Account andauernd E-Mails von Instagram, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, den Account wieder zu aktivieren.
Mhm.
Und ich bin mir da nicht sicher, ob das nicht so eine Gmail-Adressen-irgendwas-Problematik ist. Ja? Weißt du, das mit den Punkten.
Ah ja, stimmt, ja.
Was war da nochmal?
Naja, du hast eine Gmail-Adresse, jetzt einmal sage ich ohne Punkte.
Also diese Catch-All-Geschichte.
Also im Form-Ad.
Vorm Ad, genau. Ja. Diese Catch-All-Geschichte, genau. Und wenn du, und dann haben eben Leute quasi die gleiche E-Mail-Adresse nur mit irgendwo am Punkt.
Ach ja, ja. Das haben wir besprochen vor 2 Jahren.
Ad-Zeichen, dann bekommst du das E-Mail.
Mhm.
Also ich könnte jetzt anscheinend, aber ich habe mir die Links noch nicht angeschaut.
Ja, was mir sehr oft passiert, also ich nutze Instagram eigentlich sehr wenig. Also ich habe einen Account und
Instagram gar nicht.
Und ne, ich habe einen Account und ich publish auf dem Account unregelmäßig. Aber die Sachen sind quasi alle privat und so quasi meine Follower-Liste ist sehr, sehr eingeschränkt. Also die ist wirklich quasi ausgesucht.
Okay.
Ja, und ich.
Ah, du kannst dir da die Follower aussuchen?
Naja, klar, ich kann,
du kannst
sagen,
blocken.
Den Block oder sogar den bestätige ich nicht und dann sieht er meinen Stream nicht, wenn der privat ist.
Auf Instagram muss man den
Ja, wenn dein Account privat ist.
Ach so, okay.
Ja, oder
wie privat. Twitter quasi.
Genau.
Ja, okay.
Und was mir aber sehr oft passiert und das in den letzten Jahren ist, dass mein Username irgendwo getaggt wird. Ja? Also irgendjemand wahrscheinlich automatisch taggt meinen User. Ja? Und dann wollen die mich immer connecten oder sonst irgendwie. Mhm. Also das ist ziemlich unangenehm eigentlich. Mhm. Also es gibt halt so, keine Ahnung, Accounts, die wollen halt extrem schnell User-Zuwachs haben und die taggen dann, weiß ich nicht, Riesenlisten, ja, und die kriegen halt all deine Notification, hat sie getaggt, wollen sie ihm folgen, bla bla bla.
Mhm.
Ja. Und das ist halt mühsam,
ja. Ja.
Aber nur so schaffst du es, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit auf Instagram Follower zu bekommen, ne? Massig.
Mhm. Ja. Womöglich, ja. Keine
quasi ein Influencer zu werden.
Ein Influencer. Ich hasse ja dieses Wort mittlerweile.
Mich regt es heute, mich regt's heute ganz besonders auf, weil ich einen Artikel gelesen habe bei uns, wo es um einen Musiker geht, also quasi ein Gitarrenlehrer, dem folge ich, da schaue ich seine Videos an, ein Gitarrenlehrer, der einfach ziemlich nette YouTube-Videos macht und dem ist es passiert, dass er quasi von YouTube geblockt wurde, weil er so quasi ein Lied verwendet hat, das nicht ihm gehört. Ja? Das Perverse ist aber, er hat dieses Lied geschrieben und er hat dieses Lied als erstes gepublished. Irgendjemand anderer hat es genommen, ja, so quasi in den Song reingenommen, in sein Lied reingenommen und hat das quasi als Musik gepublished auf YouTube.
Als erster quasi? Oder?
Nein, er hat das davor schon online gehabt, den Song.
Ah, okay.
Aber irgendwie ist das passiert, das weiß ich nicht ganz genau, dass der andere dann quasi Recht bekommen hat, ja, weil das irgendwie ein offizielles Lied war, ja, und er dann geblockt worden ist.
Okay.
Wie auch immer, lange Rede, Fakt ist, in dem Artikel ist er als Influencer bezeichnet worden.
Mhm.
Ja. Und das halte ich gar nicht. Also irgendwie ist gerade der Trend, dass jeder, der auf YouTube Content published, so quasi als Influencer bezeichnet wird.
Also wir sind auch nicht. Also das ist
wir sind jetzt Influencer. Auch Influencer.
Ja, aber mit 11 Abonnenten.
Ja, kleine
alle Influencer. Alle Maßregel kaufen.
Ja. Wir sind so eine leichte Sommergrippe. Kaum gewachsener Virus. Aber ja, also ich finde das schräg. Also Ich finde, sollte man dagegen vorgehen, dass das Wort Influencer gleich YouTube-Content-Publisher ist.
Ja. Naja, es sind aber auch die Instagrammer-Influencer, ne?
Ja, aber nicht jeder Instagrammer ist
daher
eben
ein Influencer. Ich habe das letztens nur beobachtet, ich habe selbst keinen Instagram-Account, aber meiner Frau zugeschaut, wie sie das macht und innerhalb von 10 Minuten 10 Follower.
Ja.
Nur weil ein Triggerwort im Namen drinnen ist. Ja.
Wirklich?
Ja. Yoga. Geht schon dahin, ne? Und das finde ich auch zum Beispiel total abstrus. Also das sind sicher Bots.
Ich gehe davon aus, dass die mit Sicherheit.
Und eben die genau das eigene Profil in Wirklichkeit pushen wollen mit dem Follow me, follow you, bla bla.
Ja, genau.
Genau. Ja.
Und dann halt irgendwie, aber Influencer, ich betrachte das eher als Krankheit.
Ja, ist es definitiv. Ist es definitiv. Und das wird sich, das werden sich die Plattformen oder die User auf den Plattformen
nicht mehr lang gefallen. Was ich so tragisch finde an der ganzen Sache ist, dass zum Beispiel, ich meine, okay, da mag man jetzt niemand das altvaterisch bezeichnen und das wird da kommen, aber vorher hast du, wenn du veröffentlichen musstest, gehen wir mal zurück, einfach irgendwie in Österreich zum Beispiel auf 1984 oder so irgendwas, privates Fernsehen gibt's nicht, Netzwerk sowieso nicht. Ne? Aber wer immer irgendwo bei einem veröffentlichen Medium, also jetzt Rundfunk, Presse etc. oder so irgendwas hat definitiv eine Ausbildung gehabt in die Richtung. Und jetzt kommen dann halt, keine Ahnung, ich will jetzt bewusst nicht sagen, der und der Influencer, aber da kommen Influencer, die sind 18, 19 Jahre alt oder so irgendwas, haben 2 Millionen Follower, zeigen nichts anderes als irgendwelche komischen, abstrusen Games und dazwischen erzählen sie Geschichten. Und die Geschichten, die fallen jetzt vielleicht ein bisschen so raus an den Rand oder sowas, aber diese Leute machen in Wirklichkeit politische Erziehung teilweise.
Natürlich.
Sind aber unbedarft wie ein Stück Brot.
Ja, vor allem das.
Und dann hast Influencer, die total gehypt werden auf jeder Ecke, wie der und der. Und sobald er das Maul aufmacht, Entschuldigung den Ausdruck, aber sobald er das Maul aufmacht, kommt irgendwie ein. Der Fäkalausdruck, dazu fällt mir nicht ein.
Eben, und das Problem ist ja, du bewegst dich ja dann so quasi in dieser Filterblase. Ja? Das heißt, die Kanäle, denen du folgst, ja, die pushen sich ja gegenseitig. Ja. Die sind ja auch schon so schlau, dass sie zusammenarbeiten.
Ja.
Die haben teilweise sogar schon auch gemeinsame Büros, wo dieser Content entsteht. Das heißt, du bewegst dich in der Blase und bist so quasi nur
mit denen gefangen.
Das ist dein Fernsehkonsum.
Genau,
und das ist ja so leicht konsumierbar heute.
Ja.
Ja? Das ist echt tragisch.
Ja, das ist wirklich tragisch. Ja.
Also ich brauche noch einen Schlachtplan, wie ich quasi meine Kinder von YouTube-Influencern fernhalte. Sollte es YouTube dann noch geben, wenn es für sie interessant ist.
YouTube wird schon noch geben.
Also ich glaube, YouTube ist so ziemlich das Einzige, das sich momentan halten will. Also,
ja, schon, aber...
Also das ist der riesengroße Videorekorder. Das ist eine technische Funktion in Wirklichkeit.
Gerade der Trend mit den Influencern kann durchaus ein Problem werden für YouTube. Ja, weil wenn jeder zweite Content, und das klingt jetzt vielleicht übertrieben, jeder zweite Content, aber schau dir mal YouTube an, ja. Jeder zweite Content, der bis zu dir hochbabbelt, ja, so quasi, der so viele Views kriegt, dass er für dich empfohlen wird, das ist ein Influencer-Content.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Also, puh, das könnte schon zum Problem werden. Ja.
Naja.
Als konkrete Beispiele in dem Fall eben dieser, wer war das, der in Japan irgendwie in den Wald gelaufen ist und sich den Selbstmörder angeschaut hat und da, irgendwie so.
Das habe ich Gott sei Dank nicht
mitgekriegt. Ja, das war halt irgendwie so ein komischer Aufruhr, war es der PewDiePie oder wie der Typ heißt, keine Ahnung. Nein, es war irgendein anderer irgendwie, keine Ahnung, ich habe meinen Namen nicht gemerkt, Hancock, irgendwas, keine Ahnung, aber wie auch immer, der hat halt einfach so völlig unbedarft, der geht rein und weder irgendwie Pietät oder irgendwas gezeigt,
ja, weil, ja.
Ich meine, es ist trotzdem ein verstorbener Mensch, ja.
Ja.
Na, das ist ja lustig und das ist ja irgendwie cool und das sind die Medien heute,
ja, ja.
Zeitungen haben auch ein Problem, ich meine, kennst du aus eigener Erfahrung. Ne? Was machen wir? Machen wir Print, machen wir Online, probieren wir beides gleich zu machen. Was wird Print? Print die Nachlässe von dem? Gut, wir brauchen Redakteure für Online, wir brauchen viele Redakteure für Online. Was ist denn für Ausbildung? Ist ja wurscht.
Eben, ja.
Nächstes Monat fangst du um 1400 zum Hackeln an, netto im Monat. Ja, aber warum so wenig? Weil du keine Ausbildung hast. Ne? In ein paar Jahren können wir drüber reden.
Ja, heute einen schönen Artikel gelesen und auch mitdiskutiert zum Thema. Ob es okay ist, seinen eigenen oder seinen Kindern die Ohren zu piercen, seinen Babys oder Kleinkindern.
Okay.
Ja? Weil man denkt, okay, wo ist jetzt der journalistische Mehrwert von dem Artikel?
Ja.
Das ist in Österreich verboten. Punkt aus, fertig. Da gibt es ein Gesetz dagegen. Das darfst du erst ab 14. Punkt. Ja.
Und ich als Elternteil
darf meine Kinder
natürlich eigentlich dieses Eingriff in die körperliche
Jugend. Ja, es ist Körperverletzung.
Ja.
Ist so. Ja.
Nein, mir
aber warum wird sowas überhaupt geschrieben?
Eben, ja, warum
weil
wird
halt
sowas geschrieben?
Unten bei den Kommentaren geht's ab. Ja.
Ganz genau.
Ja. Ja.
Clickbaiting. Weil jeder, der ein Kind hat, hat eine Meinung dazu.
Ja, natürlich. Auch alle, die keine
sagen. Ja, eigentlich.
Das geht dann weiter, ja.
Ja, ja. Und dann kommen die, ich habe mit 3 Jahren schon Ohrringe gehabt, ja. Keine Ahnung.
Aber die habe ich so super gefunden.
Also quasi und das und die Kombination mit Influencern, hey, das ist echt ein Problem.
Wir sind jetzt irgendwie von
gut, aber wir wollten eigentlich Social Media wollten wir eigentlich schlecht machen.
Ja,
Sommer.
Haben wir eh gemacht.
Ja, eh, aber
jetzt haben wir eh am besten Weg dazu in Wirklichkeit. Ja. Also das unangekündigte Thema Social Media is dead.
Ja.
Mhm.
Ja.
Aber lass uns vorher noch ein paar andere kleine Themen machen.
Vorher noch, okay.
Ja,
weil das andere ist ja endlose Diskussion in Wirklichkeit.
Wir verlieren uns da.
Aber gut so.
Ganz sicher.
Wieso bin ich da? Ach so. Ja. Naja, was habe ich noch? Ich bin auf was Lustiges gestoßen. Und zwar gibt es ein lustiges Projekt. Wieso komme ich da jetzt nicht mehr rein? Entschuldigung. Gibt es ein lustiges Projekt namens Go Crazy. Und zwar ist das nichts anderes als eine Userland-Umgebung, zum Beispiel für Raspberry Pi, also für diese ganzen kleinen Rechner, auch noch andere Plattformen. Das ist ein abgespecktes Linux-Betriebssystem, wo wirklich nur das Notwendigste dabei ist, damit das Ding überhaupt läuft. Und dann wird eine Userland-Umgebung mit Go draufgespielt. Und du kannst auf dem Ding dann Go programmieren. Und in Wahrheit kannst also da gibt es nicht mal eine Ausgabe über ein HDMI-Board auf dem Raspberry Pi, sondern du kannst einfach da Programme raufladen und die laufen dann.
Mhm.
Und die können dann verschiedenste Sachen tun.
Ja. Kannst du vielleicht noch ganz kurz für mich erklären, was Go kann, was andere Dinge nicht können, andere Programmiersprachen nicht können? Oder warum, was macht Go
also
interessant?
Ich habe nur ein bisschen Go programmiert. Ja. Go ist von Google. Mhm. Er hat diesen komischen Hamster oder was auch immer es ist als Logo und wird bei Google anscheinend extrem viel für Systemprogrammierung hergenommen.
Mhm.
Also was früher Perl war, ja, heutzutage vielleicht ein bisschen Python oder was auch immer. Ja.
Ist das Runtime oder was? Go? Oder also kompiliert?
Go ist kompiliert, aber ich glaube, es verwendet eine Virtual Machine. Du nagelst mich jetzt fest, ich weiß es ehrlich gesagt
nicht. Nein, hätte mich einfach nur interessiert, ganz einfach wegen der Performance, also Systemprogrammierung auf irgendwas.
Es wird auf alle Fälle kompiliert, aber ob es jetzt wirklich ausführbarer Code ist oder ob es so ein Zwischending ist, wo du noch eine virtuelle Maschine brauchst, das war es jetzt gar nicht. Peinlich, aber egal.
Was ist peinlich?
Wurscht.
Go ist nicht peinlich.
Auf alle Fälle ist es performant und es gibt halt mittlerweile 100.000 Libraries, womit du alles Mögliche machen kannst.
Ja.
Ne? Und deswegen ist es interessant, weil du halt quasi ein Low-Level-Betriebssystem hast, also nur das Notwendigste, und dann hast du einfach dieses Go und damit machst du einfach alles, was du willst. Ne?
Mhm.
Und ich habe das lustig gefunden. Du hast eine nette Web-Oberfläche, wo du siehst, was läuft und keine Ahnung was und sonst nichts. Und das ist halt so für IoT gedacht. Du hast halt kleine Maschinen, die tun halt irgendwas. Wenn man sich dafür interessiert, also gerade für IoT, ist das sicher eine Variante. Und Go ist eigentlich eine relativ nette Sprache, sage ich einmal. Also
wo ist es irgendwie am ähnlichsten, wenn man sich jetzt die Großen anschaut?
Es ist so das Gegenteil zu Rust von Mozilla.
Mhm.
Wobei Rust eher, glaube ich, eher in die C-Richtung geht, aber Rust kenne ich viel zu wenig. Ich glaube, Go ist auch auf wie heißt das, Nebenläufigkeit gleich, ja, Nebenläufigkeit, du hast halt viele Prozesse, die gleichzeitig laufen. Es ist ein bisschen Erlang, also nicht von der Syntax her, aber es von der Art her ist es eher in Richtung Erlang, finde ich.
Der Wikipedia-Eintrag, den ich gerade schon aufgemacht habe, also sagen, das entspricht dem Großen und Ganzen, was du sagst, also Ähnlichkeit oder syntaktische Ähnlichkeit mit C.
Ja.
Und aber eben Einflüsse aus Pascal, Modular und insbesondere Oberon.
Oberon.
Wirklich? Oberon, wer kennt denn das noch?
Keine Ahnung. Ist das eine Karte?
Ich habe es noch nie gehört.
Beim Schnopsen.
Genau. Ja.
Ich stich mit Oberon.
Da hast du nicht Erlang.
Ja. Gut, dann ist es vielleicht doch nicht Erlang. Ja, keine Ahnung. Ja. Auf alle Fälle, es ist eine nette Sprache und es gibt 100.000 Libraries dafür mittlerweile. Ja. Aber gibt es eine virtuelle Maschine oder nicht? Oder kompiliert
sich das? Schau ich noch. Also es ist kompilierbar, steht da ganz hübsch drin. Das klingt für mich nach JIT, ne?
Ja.
Also nach Just-in-Time-Kompilierung, also so wie VM-Geschichten, ja, wie Java, ähnlich. Mhm.
Genau, wie Java. Ja, na, wie auch immer. Das war das. Und über das, da gibt es dann nette Projekte, wie das nennt sich Router 7 oder Router 7. Da kannst du einen kleinen Heimrouter damit machen, ne? mit diesem Go Crazy. Mit Wi-Fi, mit DHCP-Server, alles in Go geschrieben.
Mhm. Und das läuft dann auf welchem Gerät?
Auf einem Raspberry Pi zum Beispiel.
Auf einem Raspberry Pi. Und der
oder routet dir dann? Genau. Der macht das WLAN cool für dich oder was auch immer. Ja. Geht prinzipiell. Es gibt dann größere Geschichten, die sind dann auf einer anderen Plattform basierend. Mhm. Die kannst du kaufen, keine Ahnung, wie die heißen. Ja. Mhm. Installierst das gleiche drauf, installierst dieses Router 7 und hast dann voll konfigurierbaren, was auch immer. wirklich nett.
Mhm.
Alles Open Source natürlich. Und über dieses Router 7 bin ich dann auf einen Herrn gestoßen. Nämlich auf den Michael Stapelberg.
Einmal Hut ab vor den Namen, weil der ist echt cool.
Ja, gut. Also,
er kann wahrscheinlich nichts dafür. Aber
also ich kenne ihn nicht.
Das tun wir alle.
Der macht auch so einen lustigen Home-Automation-Server, der, glaube ich, eben auch auf Go basiert und eben auch mit diesem Go-Crazy funktioniert. Mhm. Macht aber ganz lustige andere Sachen auch noch. Der hat zum Beispiel die Debian Code Search gemacht. Ich glaube, das war seine Bachelorarbeit oder so, das weiß ich nicht. Du kannst den gesamten Source-Code, der unter Debian läuft, also quasi, wenn du Debian installierst, kannst du Pakete installieren.
Mhm.
Und quasi, die gibt es immer als Source-Code, weil es halt Open-Source-Software ist.
Ja, klar.
Und dann gibt es eben die Debian Code Search und da kannst du all diese Pakete durchsuchen, nämlich den Source-Code davon,
mhm,
was ich extrem geil finde.
Ja, das ist sehr praktisch, speziell wenn du Fehler suchst. Also wo Fehlermeldungen irgendwo ausgespuckt werden im Log, wo du überhaupt keine Ahnung hast, was das heißt,
genau,
gibst du einfach einen String in Source Code ein und dann findest du das,
also in die Suche,
keine Ahnung,
ein,
oder in die
dann
Suche
findest halt die Stelle, wo das ausgeworfen wird zum Beispiel.
Und damit lässt sich das doch deutlich leichter verfolgen. Ne?
Mhm.
Also du musst halt den Code dann halt auch lesen können. Ne?
Das
ja. Aber
ja, wer kann das nicht?
Hallo?
Bitte, das lernt man im
Kindergarten.
Eben.
Ja.
Also
ja,
was aus der Losung lesen, oder wie hat das Ganze
heißt,
aus dem Code lesen?
Ja, genau.
Aus der Losung lesen. Ja,
genau.
Für mich fühlt sich das wahrscheinlich sehr ähnlich an. Ja, also von der allgemeinen Erfahrung. Ist
ein Hosenbämmerl, ne?
Ja.
Also irgendwo da, ein Stückchen, alles
wahrscheinlich
da,
man gibt einen
Hosenball.
Ja, deuten.
Also. Das Aufwerfen und
ja,
das Orakel von.
Und der hat zum Beispiel noch ein anderes lustiges Projekt gemacht, nämlich eine Registrierkasse auf dem Commodore 128, also auf dem C128, die sie anscheinend auch wirklich verwenden bei irgendeiner Retro-Game-Veranstaltung. Ja, da verkaufen sie dann irgendwie, weiß nicht, Getränke. Und das Coole ist, du kannst dorthin gehen, kannst quasi dein Konto aufladen und kannst dann quasi bargeldlos bezahlen. Da haben sie irgendwas, ich habe es nicht genau durchgelesen, aber ich finde es einfach sehr lustig. Und dann gibt es noch einen Nadeldrucker, der dann quasi die Rechnung ausdruckt. Das Ganze wird auf einer Floppy gespeichert und so. Das ist irgendwie,
ja, das ist okay, ja,
super toll. Genau, und dann sind wir eh schon beim nächsten, weil das ist auch auf seiner Webseite. Neo-Layout. Ich habe gesagt, Neo-Layout, noch nie gehört, keine Ahnung, was, klickt drauf. Und da geht es um ein Tastatur-Layout für die deutsche Sprache.
Mhm.
Wo halt die Tasten doch sehr unterschiedlich belegt sind, im Gegensatz zu QWERTY oder QWERTZ oder wie auch immer sie dann heißen. Eben aufgrund der Häufigkeit, wie man sie halt braucht und keine Ahnung was. Sehr interessant. Da gibt es auch eigene Tastaturen, die du kaufen kannst, die halt dann so
Also im Englischen gibt es eben, wie wir vorher schon kurz geredet haben, die Dvorak. Das sind auch so nach statistischer Verteilung, also näher an den Vieren, also vier je Hand, an den Acht, dass du schneller schreiben kannst. Ich habe das tatsächlich einmal probiert mit der Dvorak und das ist 10 Minuten, 20 Minuten einarbeiten, wenn es 10 Finger schreibt.
Ich kann mir das eben auch nicht vorstellen.
Ich würde mir überhaupt nicht vorstellen.
Ich würde wahnsinnig werden.
Das geht urschnell. Das ist, das war, also Grundbedingung, du musst 10 Finger wirklich beherrschen.
Ja,
also klar. Blind und alles drum und dran und das Ganze. War für mich zumindest, anders hätte ich es ja nicht geschafft, aber in einer Viertelstunde, halben Stunde ist ein normales, recht flüssiges Schreiben schon möglich gewesen. Ja.
Und schreibst du wirklich 10 Finger 10 Blick, bei der Puck?
Ja.
Aber so, wie es quasi gelehrt wird?
Ja, klar. Querz.
Ja.
Ja.
Also du kannst wirklich so...
Ja, ich kann, so. Ich kann damit direkt...
ASDF, WKLÜ und so
Geschichten. Das ist repetitiv.
Ja, ist lustig, weil das... ich habe es gelernt, also ich habe es tatsächlich in der Schule gelernt.
Ach so, okay.
Maschinenschreiben. Aber ich bin dann irgendwann abgedriftet, ja, und habe das halt für mich ein bisschen interpretiert, dieses System. Mhm. Also ich kann natürlich blind schreiben, keine Frage, aber nicht...
Ja.
Die Außengriffe fallen dazu, wie üblich bei jedem.
Nicht 10 Finger, also ich verwende nicht für, wenn ich mit der linken Hand was groß schreiben will, die rechte Shift-Taste
also, umgekehrt. Ja,
das aber es macht es viel einfacher.
Natürlich ist es viel einfacher, aber ich habe es mir nie angewöhnt.
Ja, das also muss man sich einpatchen, das stimmt schon, ja.
Ah, deswegen gibt es 2 Shift-Tasten.
Ja! Ja.
Du nein, nein, nee. Also, weil man 2 Hände hat.
Ja.
Na, ich verwende die immer Caps Lock. Nein,
ja.
Aber den Neo, irgendwann haben wir schon einen Gerd, verkauft der die oder wie? Oder?
Nein, der hat nur einen Link zu, da gibt es eine eigene Webseite, die heißt irgendwie neolayout.org oder so und da kannst du mal anschauen, wie die Belegung ist und dann kannst du die ganzen Dateien runterladen, dass du das halt unter Mac OS 10 und unter Windows verwenden kannst und so Geschichten.
Was bei mir dann der Grund war, dass ich nicht weiter verfolgt habe, ist ganz einfach, dass ich halt als Admin auf jedem zweiten Rechner sitzen muss. Ne?
Ja, natürlich.
Und ich kann die ganzen Leute nicht dazu zwingen, dass sie diese Tastatur nehmen, die ich gern hätte. Ne?
Ja, es wäre halt cool. Als Admin eben schon, aber du bist nett.
Naja.
Ja, kennt ihr natürlich schon. Ja.
Stimmt. Aber wollen wir noch austauschen.
Genau, wir schreiben eine Betriebsvereinbarung, geht schon. Ne?
Ja. Tipp einmal Betriebsvereinbarung.
Ja, genau.
Was heißt gerade Öl?
Betriebsvereinbarung auf Neo-Tastatur. Genau. Ja, ich habe mich da mal kurz auf seiner Website durchgeklickt. Ganz, ganz nett.
Mhm.
Ja. So. Was habe ich noch? Ah ja. Und dann bin ich noch auf was Nettes gestoßen, das nennt sich Node-RED. Da steckt das Wort Node drinnen, das Ganze ist halt Node.js basierend, keine Ahnung was. Und ist eben auch für so, weil ich mich eben mit, ich bin irgendwie momentan so auf der IoT-Welle, obwohl ich nicht viel mache, aber ein bisschen was doch. Die Geschichte schaut so aus, du entschließt das halt davon eben wieder Raspberry Pi, was auch immer. Und kannst du quasi im Browser grafisch, ich nenne es jetzt Mashups, zusammenbasteln.
Mhm.
Das heißt, du hast einmal, ich glaube, das nennt sich Inject, ganz genau das Wording habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ziehst du einfach Twitter, schwupp, dann gibst du einen Key ein, von
klar,
damit du halt die Rechte hast.
Mhm.
Sagst, ich würde gerne alle, was auch immer, alle Tweets mit dem Hashtag, was auch immer haben.
Mhm.
So, dann steht das einmal da, dann sagst du, okay, da will ich jetzt ein bisschen JavaScript drüber laufen lassen, das halt irgendwas rausfiltert, reinschreibt, was auch immer. Dann connectest du diese zwei Blöcke mit Linien. Ja?
Mhm.
Also gewisse Blöcke haben halt zum Beispiel 2 Eingänge und einen Ausgang oder einen Eingang und 2 Ausgänge, was auch immer. Und kannst eben so ein Netzwerk aufbauen von verschiedenen Komponenten und am Schluss passiert halt was. An einem Ende oder an 5 Enden, wenn es sein muss. Ja.
Das heißt, das ist so ein bisschen das IFTT
weitergedacht.
Genau,
halt mehr auf Programmieren als irgendwie auf Konfigurieren, sage ich.
Genau, jetzt. Ja, IFTT war oder ist reines Konfigurieren.
Genau,
ja,
so genau.
Wenn auf Twitter dieser Hashtag,
genau, weil du kannst Ahnung, eben
dann geht meine Lampe grün an.
Zum Beispiel. Und du kannst hier halt aber irgendwie JavaScript-Komponenten einbauen, die du dann auch selber programmierst.
Ja, das ist spannend, ja.
Und die Oberfläche ist wirklich gelungen.
Mhm.
Schaut wirklich nett aus und vor allem, es, also auf der Webseite steht dann, das Ding läuft auch auf verschiedensten Cloud-Systemen, also Azure angefangen, Google Cloud, was auch immer, keine Ahnung was. Ich glaube sogar IBM, wie heißt die Cloud von IBM? Ich habe es nicht gemerkt, wurscht.
Was IBM hat der Cloud, oder was?
Angeblich. Okay. Hast du gewusst, dass der Weather Channel...
Sie hosten es bei Amazon.
Der Weather...
Ja. Vermutlich.
Ja, aber die kaufen die Rechner bei IBM. Aber habt ihr gewusst, dass der Weather, also der Weather Channel ein IBM-Business ist?
Ah, nein.
Habe ich auch nicht
gewusst.
Nö. Okay.
Bin ich letztens durch Zufall drauf gekommen, weil ihm gerade IBM gefallen ist. Ja.
Na, das klingt sehr spannend.
Ja,
aber
absolut.
Vielleicht bleiben wir noch kurz dort. Ich habe mir damals, wie es das noch nicht gegeben hat, das IFTT viel angeschaut und mich ein bisschen damit gespielt. Und das wirklich Lustige ist halt, ich habe privat halt einfach wirklich keine Anwendung dafür.
Ich auch.
Also das ist das Problem. Also irgendwo im großen, im Riesen-Business Kontext ist es vielleicht spannend, sowas zu machen. Ja. Mit IoT und mit solchen Dingen, die aufeinander reagieren und mit...
Naja, zum Beispiel Home Automation ist schon was in die Richtung, ja, weil du kannst halt, glaube ich, bei dem Notrad gewisse Sensoren, keine Ahnung was.
Keine Frage, aber dafür musst du ein Rieseninvestment einmal machen. Du musst jedes Fenster mit Motoren ausstatten, du brauchst irgendwelche Außenjalousien, du brauchst komplettes Licht, das automatisch geht.
Ja,
du brauchst ein Türschloss, das am Netz hängt. Du brauchst eine Kaffeemaschine, die am Netz hängt. Das ist so das Problem, das ich habe damit.
Ja.
Ja. Also meine Home Automation beschränkt sich auf ein paar Philips-Glühbirnen und ich glaube, das war es dann schon. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, als viele andere Haushalte haben.
Ich habe gar nichts in die Richtung.
Und eben, und dann sitze ich immer davor und denke mir, was kannst du machen? Und die einzige Config, die dann überbleibt, ist so quasi, wenn die CDC berichtet, dass die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, dann sollen alle Lichter rot werden. Ja?
Genau.
Das ist noch immer konfiguriert, bis jetzt waren sie nie alle rot.
Nie alle?
Nein. Das ist so der einzige Anwendungsfall, bei dem ich dann irgendwie hängen geblieben bin.
Ja, aber stell dir vor, das passiert dann wirklich einmal. Na gut, für
mich. Na eh. Ja. Ja. Und dann bist du vorbereitet. Ja. Genau. Aber du hast zumindest einen Vorsprung.
Da gehst du zum Billa und kaufst mal Vorräte ein.
Aber du hast diesen Vorsprung, der wahrscheinlich dir das Leben für 10 Minuten verlängert.
Ja, genau. Du bist dann der Erste in der Kasse. Genau.
Der Erste in der Kasse.
Kasse, bitte.
Der den Billa-Zombie in die Augen schauen muss. Ja. Ja gut.
Ja.
Aber ja, also für große Firmen, für große Installationen, für große
Ja. Also ich finde es halt, IoT finde ich halt, meiner Meinung nach ist es halt einfach nur interessant für Sensorik. Wurscht, was die Sensorik jetzt natürlich ist, weil das kann auch ein Twitter sein, ne? Das kann auch ein Sensor sein. Aber ja.
Aber das brauchst du halt eben für wirklich große Setups oder sehr, sehr spezielle Projekte Kunstinstallationen.
Ja. Genau.
Aber ich frage mich halt so quasi, wann wir das erreichen, dass wir darüber hinauskommen, ja. Dass das wirklich in die Haushalte geht, dass das wirklich beim Endkonsumenten ankommt.
Ja. Ja, soweit ist bis dahin eh nicht mehr meine.
Vielleicht, aber das habe ich vor ein paar Jahren auch schon gedacht. Und,
naja,
und
die einzelnen Anwendungen
hat sich bis auf Alexa und Konsorten hat sich gefühlt nicht viel geändert.
Ja, aber ist eh schon eine ziemliche Leistung, wenn man es überlegt, weil man stellt ja vor, 2004, 5, 6, 7, 8 irgendwann und wirst drüber gesessen und irgendein Teil liegt, ein kleiner Puck liegt hier rum und macht das, was du ihm sagst. Hättest wahrscheinlich die Augen aufgerissen, ne? Obwohl es technisch gesagt hast, ja klar, so funktioniert das Hi-Ha-Ho und was weiß ich was alles, keine Zauberei, aber trotzdem.
Aber es wird sie nicht durchsetzen.
Das wird sie nicht durchsetzen.
Ja. Wie viel? Amazon hat einen Ausfall gehabt am Prime Day von, keine Ahnung, also nicht global, aber einen eingeschränkten Ausfall haben sie gehabt und haben dadurch fast 90 Millionen Euro verloren.
Ja.
Und wahrscheinlich die Hälfte davon sind irgendwelche Amazon-Devices.
Ja.
Also verrückt.
Ja, der Prime Day, das ist eher ein bisschen ein Witz in Wirklichkeit.
Nein, ist ja voller Witz.
Also kaufen Sie uns unsere überlagerten Schrottgeräte.
Genau. Ja.
hey, du kannst ein iPhone 3 haben, nur 10 Euro.
Nein, das kriegst du ja, nicht.
Ich habe gelesen, das iPhone 3GS kommt jetzt wieder, wieder auf den Markt. Wie? Ja, das habe ich heute auf Heise kurz überflogen oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wo war das. Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, Schaß. Und habe dann nicht weitergelesen.
Weil du Heise sagst, ich muss eine Richtigstellung machen.
Ja.
Also Richtigstellung. Wir haben mal darüber geredet, über CSS-Code und Heise hat relaunched und so weiter, habe ich am Rande erwähnt. Und da war irgendwie so quasi die Zahl, dass sie 26.000 Zeilen CSS-Code haben auf der Startseite. Das haben sie jetzt drastisch reduziert.
Wegen dir?
Wahrscheinlich. Nein. Also wird wahrscheinlich intern irgendwer draufgekommen sein, dass da irgendein Blödsinn passiert ist. Und die haben das stark reduziert.
Ja.
Also ich weiß jetzt die Zahl nicht auswendig, aber...
Okay.
Ja.
Ja.
Sie haben nochmal nachgebessert.
Naja. Ja. Dafür ist ja Web da, man kann ja pausenlos was nachbessern.
Ja.
Das ist Gott sei Dank der Vorteil.
Das ist ein Fluch und ein Fluch zugleich. Achso.
Nein, das finde ich nicht.
Ist es nicht.
Also, ja. Man kann halt sehr schnell was reparieren. Ne?
Ja, die Gefahr halt, dass es zu einer Bastelarbeit ausartet, die ist halt immer da.
Ja, ja. Gut, ja.
Das ist beim Buch, das du druckst, nicht so. Ja, weil das machst du und das ist fertig und
Es
artet nicht so aus.
Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Ja, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
Genau.
Ja. So.
Sind wir schon wieder beim Sommerloch?
Naja, nein. Also, ja, ich könnte noch erzählen, durfte mir ein Projekt anschauen oder wurde gebeten. Und das hat mich wieder so auf den Boden der Realität zurückgeholt, dass Ärger nicht mehr geht.
Oi.
Prinzipiell bauen die ein Tool, das mehr oder weniger anscheinend ihr Standard-Tool ist, mit dem sie halt ihr Geschäft machen. So, jetzt war halt die Idee da, naja, da könnte man doch noch andere Sachen dranhängen, hin und her. Und gesagt, ja, ist alles kein Problem, können sie machen. Und jetzt haben sie halt wirklich, also proprietär bis dort hinaus, ich meine, es ist Bootstrap 3 oder ich habe es nicht angeschaut, ich wollte es gar nicht wissen. Alles mit Ajax und bla und hin und her und hin und, ja. Rein designtechnisch eine Katastrophe. Es ist zwar responsive, nur du machst die Seite auf, relativ groß, dann ziehst du es kleiner, dann werden die Tables auch kleiner und das passt alles. Aber sobald du sie wieder größer ziehst, bleiben sie so klein. Ja. Also so Anfängerfehler. Naja, aber das hat sich dann niemand angeschaut. Ja. Und die programmieren da jetzt schon seit Monaten dran herum und dann fange ich aber der Termin heißt Übergabe und ich kann das so nicht übernehmen. Das geht einfach nicht, weil... Ja, Cross-Site-Scripting anfällig, ja, kein HTTPS, nicht zwingend, ja, dann binden sie Dritt-Content ein über HTTP, ja, nämlich Google-Fonds, ja, fangen aber dann lotzt das auf und bindet das lokal ein, ich meine, hallo.
Ja.
Also lokal halt in der Webseite selber. Und wirklich rein User-Experience-mäßig, der Löschen-Button ist einmal links und einmal rechts, einmal ist er rot, einmal ist er weiß. Ja, also wirklich so einfache Geschichten, wo du merkst, das hat irgendeiner geschwind zusammenpudert.
Das würde ich jetzt gar nicht unterschreiben. Das würde ich gar nicht unterschreiben, dass das irgendjemand quasi aus Zeitnot geschwind so gemacht hat, sondern dir fehlt die Erfahrung.
Mhm.
Ja. Ganz einfach. Ja.
Ja, aber das macht es halt auch nicht besser.
Natürlich. Aber ich habe auch letztens das Thema gehabt, so quasi... ja gut, da könnte man doch Bootstrap verwenden.
Mhm.
Und ich sage, ja, prinzipiell spricht nichts dagegen, das ist ein Admin-Interface, für das ist Bootstrap durchaus sinnvoll, aber du kannst einmal alles, was du designt hast, ja, mehr oder weniger in die Tonne treten und kannst anfangen, dich in Bootstrap einzulesen, die Designsprache zu verstehen, die Komponenten zu verstehen. Ja. Dann machst du mal irgendein anderes Projekt, lernst daraus und dann fangst du an, dieses Projekt von Grund auf neu zu bauen mit dem Hintergedanken Bootstrap. Ja? Es ist ein Designsystem, das du verinnerlichen musst, mit allen Vor- und Nachteilen, die es hat. Ja?
Ja.
Aber du kannst nicht heute hergehen und sagen, oh, ich nehme diese Library her, ja, weil die wirkt nett, die wirkt so, als ob sie das könnte und dann damit arbeiten. Das ist ein Irrglaube. Ja.
Ja.
Und ja, Man muss dir nur anschauen, was viele Firmen anbieten oder was viele quasi Kunden für Webseiten haben. Da steckt zwar Bootstrap dahinter, dann hat irgendeiner, der sich vielleicht ein bisschen besser auskennt, ein Theme drüber gelegt. Ja? Und der nächste macht noch ein paar Klicks und passt das ein bisschen an. Mhm. Ja? Aber so quasi in der ganzen Kette hat kaum jemand eine Ahnung von, was da dahinter steckt.
Ja. Ja. Nein, aber es sind ja auch so grundlegende Systemdesign-Fehler drinnen.
Keine Frage.
Die sind, da ist jetzt nicht Bootstrap schuld.
Ja, aber das zieht sich ja durch alles.
Ja. Ja.
So quasi, wenn du nicht verstehst, was du da für ein System schaffen willst, ja, und wenn du das vorher nicht quasi durchkonzipierst und eben die Erfahrung hast, so was Großes umzusetzen, ja. Ja, dann wird es nichts. Das fängt im Design an, geht über.
Ja, auch backendmäßig, es gibt kein Datensatz-Locking. Ja. Das heißt, Benutzer einen Datensatz, also mehrere Benutzer können einen Datensatz gleichzeitig bearbeiten.
Oh. Ja, das ist so.
Das führt zu einer Katastrophe und zu einer Datenmüllhalde. Mhm. Ja, die brauche ich dann nicht mehr.
Ja, es sind einfach die Zeiten vorbei, wo du
im Selectbox mit 100 Einträgen. Ich will sowas nicht mehr sehen.
Ja. Ja. Die Zeiten sind vorbei, dass du im Web quasi aus dem Nichts so ein Produkt hinstellen kannst. Ja, Custom. Das ist schwierig. Da brauchst du wirklich Manpower und Erfahrung und...
Ganz ehrlich, ich bin genau anderer Meinung.
Echt?
Ja. Wenn ich 2, 3 Leute habe, die gut aufeinander abgestimmt sind, kann ich so ein Ding, ja, wenn ich die... Weil die haben ja einen Grundstock an Funktionalität. Ja, da geht es halt um, ich sage jetzt einmal, Wirtschaftsfinanzen oder wie auch immer. Ja. Und da haben sie Libraries und die funktionieren und die sind ausgetestet. Also anscheinend, das ist jetzt nur eine Annahme von mir. Ja.
Ja.
Und die verwenden sie halt auch. Ja. Nur das Frontend dazu ist einfach eine Katastrophe.
Ja, weil du die Leute nicht hast. Natürlich, wenn ich gebe dir vollkommen recht, ja, wenn du heute in ein Frontend-Projekt 3 Seniors setzt, ja, oder 4, dann wird das was.
Ja.
Ja, aber die Leute findest du nicht.
Ja, kann ich.
Das ist ein echtes Problem. Ja.
Ich war wirklich wieder mal.
Wir suchen seit, weiß ich nicht, 2 Jahren Frontend-Developer. Das ist schwierig. Ja. Also es kommen sich natürlich Designer vorstellen, die dann halt überhaupt keine Code-Erfahrung haben, ja, oder erst nach der zweiten, dritten Frage sich herauskristallisiert, dass sie überhaupt keinen Plan haben davon. Ja. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass sie eigentlich keine guten Designer sind. Also sie machen hübsche Dinge, ja, aber sie haben kein System dahinter, was du für Frontends brauchst. Also Frontend ist ja nicht hübsch gestalten, sondern ein System, das du skalieren kannst, zu gestalten und zu designen. Und bei Designen rede ich nicht vom Pinsel, sondern...
Ja, also nicht vom Pixel setzen, sondern...
Ja. Vom System her, ja, das musst du mal entwerfen können.
Konzeptuell, und, ja.
Genau, und da findest du kaum Leute. Mhm. Ja. Weil, also meine Vermutung ist einfach, dass es sehr wenige... gute Frontend-Leute so lang in dem Geschäft aushalten. Ja? Mhm. Die entwickeln sich dann, entweder machen sie was ganz was anderes, weil sie nie gut verdient haben, weil sie jetzt so quasi das bisschen HTML und CSS kann jeder. Ja.
Ja,
okay. Und so quasi, nein, das hat unser Print-Grafiker schon zeichnet, das passt schon. Ja, ja, aber das ist die Krankheit an dem Job. Ja? Oder sie entwickeln sich halt in so quasi in andere Programmiersprachen, ja, wo sie auch quasi mehr Geld verdienen und geschätzter sind. Ja. Es ist jeden zweiten Frontend-Termin, den du hast, jede zweite Vorstellung, der kann nur noch JavaScript. Ja. Da kann er alles, also von React über Vue, über Angular, über Dinge. Ja. Das ist natürlich Frontend, überhaupt kein Problem. Ja. Aber von Design und CSS und Designsystemen hat er halt keine Ahnung. Ja. Mhm. Oder sie wechseln halt irgendwann ins Projektmanagement oder gründen eigene Agenturen.
Ja.
Ja. Mhm. Und somit findest du den guten Senior Frontend-Menschen, ja, findest du kaum noch, und so quasi den Full-Stack Frontend-Developer.
Ja.
Full-Stack.
Full-Stack.
Das also ist ja für mich auch ein Unwort.
Genau, bei Full-Stack dreht es mir den Magen um. Ja, bei Full-Stack meinen ja alle so quasi, der kann Frontend und Backend wirklich und überhaupt alles. Ja, und das auch noch auf Senior-Niveau.
Klar,
ja,
natürlich.
Ich schränke es ja mal ein auf so quasi Full-Stack Frontend. Mhm. Ja, den gibt es heute nicht mehr. Ja. weil ich kann auch nicht.
Aber so stehst du unter Fullstack Frontend, das HTML, CSS und JavaScript.
Genau, ja, so quasi und Design. Hm. Quasi den ganzen Bogen drüber. Ja. Das gibt's nicht. Das kann ich auch nicht.
Ja. Ja.
Also mein JavaScript, also ich kann JavaScript coden, ja, und es funktioniert nachher auch. Aber wenn ich mir ein JavaScript von Kollegen anschaue, die JavaScript programmieren, das hat nichts damit zu tun. Ja. Nichts. Ja. 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 Nichts. Ja.
Nein, nee.
Ja.
Entschuldigung,
schwierig. Ich verstehe das. Ich verstehe das Problem und das sehe ich ganz, 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 ganz oft. Ja. Und ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Ja.
Na, ich bin einfach deutlich gesagt, also ich übernehme dieses Projekt so nicht. Das kommt mir auf keinen Server von mir. Ja. Punkt.
Das ist das Beste, was man
braucht. Brauchen wir gar nicht diskutieren.
Mhm. Weil es so ein klar mag es mangeln an Fachkräften oder irgendwas in die Richtung, aber was ich meine, was das schwierige Problem ist, ist, dass einfach das Projekt nicht gemanagt wird und entsprechend bei solchen Sachen. Weil wenn ein Projektmanager hat, der kann aus völlig woanders herkommen, der muss nicht ITler sein, der kann
aus
der Bauwirtschaft oder aus der Pharma kommen oder irgendwas. Wenn du einfach strukturierst, vorgehst, in der Entwicklung von einem Produkt.
Das stimmt natürlich auch.
Dann passiert ganz was anderes, weil im Notfall sehe ich, da brauche ich als Projektmanager gar keine grafische Koryphäe oder irgendwas sein oder oder UX-Spezialist sein, sondern im Notfall hole ich mir als Projektmanager denjenigen und sage, beurteil mir das. Ich nehme den Input von dem wesentlich wichtiger als alles, was mir meine komplette Unterläuferpartie sagt oder irgendwas, weil das interessiert mich nicht. Mhm. So, ihr setzt das um, was der gerade gesagt hat. Klar wird es jammert werden und wir haben keine Ressourcen und dies und das und dies und das.
Ja,
vielleicht, das liegt vielleicht, dann in der Kompetenz des Projektmanagers, die Ressourcen locker zu machen oder irgendwo zu lösen und dort hineinzubekommen. Nur Projekte zu managen, das ist so wie IT in Kleinfirmen.
Mhm.
Das machen wir irgendwie.
Ja. Na, vielleicht bräuchtest du, das ist ein gutes Stichwort, vielleicht bräuchtest du wirklich viel, viel mehr quasi Consulting durch die Leute, die Erfahrung haben. Weil das macht, die Leute gibt es wahrscheinlich schon oder mehr.
Und es spricht da nichts dagegen, dass zum Beispiel jemand, ein UXler, der wirklich gut war und irgendwann gesagt hat, drauf geschissen, weil die Kohle stimmt nicht, dass der hergeht und sagt, okay, ich mache jetzt meine Hütte auf und ich traue mich. Und ich sage, ich biete das als Service an oder als Dienst an.
Das Projektmanagement, ist sehr spannend,
die durchziehbar, also ein Projektmanagement auf IT-Projekte, das jetzt nicht irgendwo wie soll ich das sagen? Also, keine Ahnung, die meisten Projektmanager in der IT sind direkt irgendwie entweder waren es Programmierer oder zumindest wurden sie gezwungen, Programmieren zu lernen und ihnen das abgewöhnt, dass sie zum Beispiel ein Projekt managen. Ne? Mhm. Wobei Projektmanagement klingt immer so groß und so weitläufig. In Wirklichkeit hast du, dass du die Leute zusammenbringst, dass du dann sagst, na, so nicht und das schon.
Ja. Ja. Aber du hast
und Termine einhalten.
Ja, du hast was Interessantes gesagt, nämlich UXler. Ja, das ist ein lustiges, also das triggert bei mir. Da habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass UXler wirklich ein komplett eigener Beruf schon ist.
Mhm.
Ja, und ich hätte mir irgendwie erwartet, also meine Erwartungshaltung war irgendwie, ja, die können auch irgendwie programmieren oder können gut designen und. Aber das ist es gar nicht mehr. Seit diesen ganzen, also mein Verdacht ist, seit diesen ganzen iPhone-Apps und diesen Dingen, haben sich die UXler quasi so auf dieses, wir bauen irgendwie User-Pfade, ja, und wie kriegen wir die Conversion hin und, quasi spezialisiert, dass da viel rundum flöten gegangen ist. Also wenn du heute einen guten UXler einstellst, dann musst du dem einen Designer zur Seite stellen, dann musst du dem einen Frontend-Umsetzer zur Seite stellen. Ja? Also jetzt den Web, CSS und JavaScript und.
In Wirklichkeit ist er UX ein Psychologe.
Ich wahrnehme als
Psychologe.
Ja, weil sehr interessant.
Du hast in der Hand entweder oder am Schreibtisch den Rechner, den Bildschirm oder das Telefon und du musst irgendwie, was triggert. Ja? Na klar, wird es da diese klischeehaftigen Geschichten geben und die werden auch gern verwendet. Die App ist zum Beispiel gezielt auf Zielpublikum 10 bis 14 weiblich oder irgendwas, dann wird es mit Garantie rosa.
Ja, aber
Garantie rosa.
Aber für mich war das.
Das ist, warum triggert das? Es gibt eine Präferenz im Rosa. Das ist nicht nur Sozialgeschichte, sondern es gibt auch sozusagen genetische Vorteile. Das
lang.
Ja, na klar.
Also gut, ich halte das jetzt auch für schwierig, aber.
Aber zum Beispiel, so blöd klingt, aber wenn ich die Zielgruppe habe, ja, okay, dann, ja, ich weiß, dass man Designpreis kriegen kann. aber es funktioniert.
Ja,
und um das geht's. Na, dass man die Physiologie der Wahrnehmung für mich, die Umsetzung überhebt. Ne?
Für mich war einfach das Spannende bei den letzten UX-Gesprächen einfach, dass der UXler heute mehr von AB-Tests versteht, ja, als von Farben oder Schrift.
Ja.
Und das habe ich schon heftig gefunden.
Ja.
Ja. Also das ist quasi brutal eigentlich.
Wie die SEO-Leute.
Ja, genau.
Früher waren wir alle SEO-Experten, oder?
Genau. Ja? Absolut. Also, ich bin heute noch SEO-Experte.
Du bist heute noch SEO-Experte. Log dich mal in Google Analytics ein, du hast keine Ahnung.
Nein. Ist auch egal.
Aber wir waren heute, wie wir hier sitzen, alle mal SEO-Experten. Ja? Und das ist heute schon so eine Wissenschaft, so ein eigener Job, dass die nur noch das können und sonst nichts mehr anderes.
Ja, ja, aber das heißt, die können auch nur noch Google Analytics bedienen, ja, und können sagen, okay, wenn das auf der Webseite passiert, dann schick bitte einen Request an Google Analytics, damit wir das irgendwie auswerten können.
Mhm.
Letztens habe ich eine Stellenanzeige gestellt, da ist gestanden SEO Optimizer. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ui, das ist Meta, oder? Search Engine Optimization Optimizer.
Ja,
schön.
Ja.
Ja.
Damit fängt es an.
Ja, aber vielleicht muss man sich so diese Grundregel zurechtlegen. Man muss sich einfach das Team anschauen, dass man quasi bucht, dass man vor die Nase gesetzt bekommt und einmal wirklich schauen, so quasi, was sagt jeder über sich selber? Was sind seine Job Descriptions? Und wenn du hörst, im Frontend-Team gibt es einen UX-Experten, dann weißt du ganz genau, oh scheiße, ich brauche einen Designer, ich brauche einen SaaS-Menschen, ich brauche einen JavaScript-Experten. Ja,
ja.
Sonst wird das nichts. Ja. Ja. Sonst haben wir zwar eine gute Conversion-Rate, aber es schaut nach einem Mockup aus.
Aber das ist halt, in dem Fall ist es halt einfach nur ein internes Tool, das benutzt werden soll. Ja?
Naja,
wenn ich das aber einem Mitarbeiter gebe, quasi noch, wenn der zweimal klickt, sagt er, das werde ich nie benutzen, weil das ist ein Schatz.
Ja.
Obwohl hinten dahinter die Logik und die Funktion vielleicht super toll ist.
Ja. Ja, aber eben auch die Anforderungen an interne Tools sind gestiegen.
Ja. Absolut, da rennt es bei mir offene Scheunentüren ein.
Ja.
Natürlich.
Weil wenn der.
Und wir hatten ja schon einmal Folge, die hieß, es muss schön sein.
Ja, richtig.
Und für mich ist schön sein auch, ich muss mich auskennen.
Ja,
natürlich, ja.
Ja, vor allem, du musst dir allein vorstellen oder vor Augen führen, was die Leute, die Mitarbeiter, ja, die das nutzen sollen, was die denn privat nutzen. Ja? Die haben alle auf ihren Telefonen, auf ihren Tablets, haben die Wahnsinns-Apps drauf, die alle durchdesignt sind, wo sie das lernen sie, das ist ihr Anspruch eigentlich.
Ja, ja, aber das ist.
Und dann kriegen sie auf der anderen Seite von der Firma ein Tool, das halt, ja, weil die Roboter mit HTTP irgendwo daherkommt, leider nur die Times ausliefert. Ja.
Genau.
Kein Auto-Completion, weil das war zu kompliziert, wir machen ein Select-Feld.
Genau. Ja, ja, genau.
Das absehbar in einem Jahr aufgeben wird.
Absolut.
Weil es zu viel RAM verbraucht.
Ja, weil das Ding noch ewig braucht zum Laden.
Klar.
Absolut, ja. Gebe ich da recht. Gebe ich da vollkommen recht.
Schauen wir mal, ja.
Aber das ist das Nächste. Ich verstehe nicht, warum Google dieses, meiner Meinung nach, geben die gerade das Material Design auf. Mit diesen runden Buttons.
Boom.
Hast du Gmail schon am Handy angeschaut? Also wirklich die Web-Applikation.
Ja, ist ein Problem.
Ja. Auf einmal habe ich Embossed Buttons,
ja.
Die schaut aus wie aus den 80er Jahren.
Na, ich verstehe es nicht, weil sie haben auf der Bild, auf der, nicht Bild, falsche Firma, I.O., Bild ist Microsoft,
ja.
Google ist I.O., haben sie ja die Iteration vom Material Design vorgestellt dieses Jahr.
Ja.
Und das schaut gut aus und das ist sinnvoll, was sie da tun. Ja, und das ist eine coole Iteration. Und dann
refreshen
sie Gmail und das ist einfach was.
Das schaut aus wie Kraut und Ruhm.
Ja. Also ich kann mit der Desktop, also mit der Browser.
Gut, aber Google war noch nie berühmt für sein Design, das muss man auch dazu sagen.
Naja, mit Material Design schon, weil damit haben sie ein Riesensystem geschaffen, das sehr spartanisch ausschaut, zugegeben.
Ja. Ja. Teilweise zu spartanisch.
Ja. Aber es funktioniert über eine Fülle von Applikationen. Ja. Mhm. Und das musst du mal hinkriegen. Und
aber schaut Gmail im Browser am Handy, also die Mobilvariante, schaut aus wie iOS 6. Wann ist das flache iOS gekommen? Das war 7, glaube ich, oder?
Ja,
das ist gerade ein Scherz. Das ist gerade ein Scherz, nein.
Nein, das ist kein Scherz.
Das ist nicht der Scherz, das ist jetzt ein Google Mail.
Das...
Demnächst wird es ausgetauscht gegen 8 Pixel große 1 Meter.
Ist das Org?
Aber das ist nicht embossed neu, ist oder?
Das ist embossed rounded.
Ich weiß nicht.
Nein, das muss irgendwas seit 10 Jahren nicht gewartetes sein. Na, da sind ja auch noch alte Google-Logos drinnen. Das haben sie, hat niemand gelöscht.
Glaubst du?
Ja, ganz
sicher. Ich glaube, wissen sie nicht einmal, dass das gibt, oder?
Also das Google-Logo gibt es nicht mehr.
Ja, stimmt. Ja.
Das gibt es nicht mehr. Das ist jetzt das
kleine G.
Das große G mit den
Farben.
Das kleine
G gibt es nicht mehr.
Das kleine G gibt es nicht mehr. Das Drive-Logo gibt es so nicht mehr. Gibt es Google Books noch?
Ja, schon.
Gibt's Google? Aber das ist ja Google Plus, das, was du meinst.
Nein, oder? Aber das gibt es nicht mehr. Schau.
Okay.
Wir sollten ihnen schreiben, dass sie das löschen.
Please delete.
Ich habe mir gedacht, das ist jetzt das...
Das haben sie vergessen. Ja. Okay.
Nein, aber trotzdem...
Also das ist das neue Google Plus.
Ja.
Das ist das alte. Interessant. Na, was mich sehr gestört hat oder sehr stört, ist die Gmail Desktop App. Ja, weil die mobile ist ja quasi gleich geblieben vom Interface, aber die Desktop App ist einfach so weiß geworden. Ja.
Dass du nichts mehr siehst, dass du nicht weißt, was du
siehst. Ja, und die Abgrenzung. Also sie haben echt coole neue Features eingebaut, aber das Rebrush ist nicht unbedingt
gekommen. Nein, aber so längliche Buttons, die auf einmal auf den Seiten rund sind.
Ja.
Am besten in dunkelblau.
Was ist denn dunkelblau?
Ja, das ist so, das ist für mich immer die Horrorfarbe für Buttons gewesen.
Ach so, ja. Ja, nein, okay, vielleicht ist das auch wirklich alt und sie haben es einfach vergessen.
Ich glaube, sie haben das vergessen zu löschen.
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Na sicher.
Ja, aber hallo, wie viele Leute
sind das? Da musst du doch irgendwas sagen.
Also ich würde nie auf die Idee kommen, Gmail am Handy über einen Browser aufzurufen.
Na, ich habe mir gedacht, das schaut jetzt so aus wie das...
Bei fast 8 Milliarden halt Nutzern.
Mobile, ne?
Ja.
Ist ja, aber da gibt es eine App.
Ja, eh.
Ja, aber weißt du, dann hat irgendwer
ein Firefox. Ich habe noch nie gesehen so.
OS Handy.
Nein, eigentlich nicht.
Ja, aber die sind immer noch verbreitet.
Ja.
Ja, halt Schwellenländer und so, aber egal.
Schwellenländer und du.
Ja. Und ich, ja. Ja, stimmt. Aber gut. Na gut, wie auch immer.
Das ist ein guter Titel für die Folge. Schwellenländer und ich.
Ja, klar. Ja, genau. Stimmt allerdings.
Sehr interessant. Gut, wir füllen das Sommerloch recht gut.
Ja. Nein, aber wir haben eh vorher drüber gesprochen. Ich habe die Befürchtung, es kommt diese, wie heißt es, Skeuomorphismus wieder zurück. Dass halt auf einmal eine Podcast-App wirklich ausschaut wie eine Tonbandmaschine und
natürlich.
Ein iBooks, oder wie gibt es das überhaupt noch von Apple? Also nicht den Rechner, sondern wo du dir Bücher runterladen
kannst. Ich glaube schon.
Wo du dann quasi ein Regal hast und die Bücher drinnen stehen und so.
Aber du, ich habe das iPad 2 so gut gefunden, dass ich nie
abgegradet habe. Aber das muss ich zugeben, dass die Anfang der 2000er schon schwachsinnige
empfunden. Ich habe das furchtbar gefunden.
Naja. Ich das irgendwie also, damals mit diesem Hypercard, das ist aber wirklich schon 86, 87, 88.
Was ist Hypercard?
Du kennst Hypercard von Apple nicht.
Das kenne ich auch nicht.
I'm old. I'm really old.
Aber
das ist, nennen wir es einmal einen Vorläufer von Hypertext.
Ah.
Also
und was konnte man damit machen?
Du hast einfach Karten, also so wie, weißt du, wie sind wie heißt das, ein Desk-Roller? Kennst du das? Wo du einen ganzen Roller hast mit lauter Karten? Die du reinstecken kannst, zum Beispiel Kontakte machst oder sowas. Oder einfach nur Knowledge Base, ne? Also sprich, wo du einfach sagst, da schreibst drauf, was dir gerade eingefallen ist bezüglich dem und dem. Und dann tust du den Rollo weiter und steckst die nächste Karte rein und so weiter und so fort. Und du konntest unter diesen Karten Verbindungen schaffen und ziemlich reduziert, aber doch eine gewisse Logik auch verwenden. Halt. Also das
konntest du sie verlinken oder was?
Genau.
Mehr oder weniger. Okay.
Und wenn du vorher auf der Seite warst, dann ist die Verlinkung auf die andere Seite und bla 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 irgendwie so. Das war so mit 1-Bit Bildschirmgrafik bedienbares. Du konntest da wirklich kleine Programmchen schreiben, die halt irgendwas gemacht haben, zum Beispiel Input-Text manipuliert oder irgendwas in die Richtung halt, ne? Und daraus wieder eine neue Karte generieren. Aber Apple Hypercard war auch so. Du hast da wirklich dann das diesen Rollo-Dingsbums in grafisch dargestellt gehabt, ne? Und hast immer die einzelnen Karten runtergeklickt.
Wirklich?
Ja. Und auf den einzelnen Karten hast du zwar in einer Times New Roman hübsch was schreiben können, ne? Halt natürlich ein Bit, kein Anti-Aliasing oder irgendwas. Aber das war, an das erinnert mich das. Und ich habe das damals mir schon gedacht, Alter, was ist das für ein Schwachsinn? Ja? Ich meine, okay, wenn ich einen Computer baue, dann baue ich ihn hoffentlich für irgendjemanden, der ihn bedienen kann und will. Ne?
Ja.
Und nicht der.
Und
der,
nutzt
der,
doch der, die Vorteile von einem Rechner. Das wird, ich
baue mich eben nicht um diese Grafik von, oder irgendeine, einem, um ein, also den direkten Weg, ohne der Metapher. Mhm.
Ja? Genau, genau. Na gut.
Ja, was ich dazu noch sagen wollte, wie das iPhone rausgekommen ist,
ja,
also diese Designsprache habe ich schon genial gefunden und die ist auch extrem gut angekommen am Anfang. Ja.
Wie, also,
ja,
ne, es war halt generell neu. Ne?
Ja, und sie hat eins unterstrichen und das ganz massiv.
Touch.
Na, nicht unbedingt Touch, sondern
du musst kein Experte sein.
Das Display.
Also, okay.
Die Performance vom Display. Das war einfach da, für damals war dieses Display wunderschön. Ja.
Ja.
Und du hast bei den Farben aus den Vollen schöpfen können und du hast so quasi, du hast das angreifen, du hast was Echtes auf dem Display angreifen können. Ja,
ich sage, Touch ist, war also, neu.
Touch und die Schönheit von dem Display und die Farben und da war das genial. Ja, war ein super Move, aber es war, hat sich natürlich dann sehr schnell überholt. Ja.
Also Touch und Gesten in Wahrheit. Ja. Also scrollen, dass du halt irgendwie eine ganze Liste scrollen kannst, ohne auf irgendeinen Button zu klicken und das scrollt dann runter und so Geschichten.
Aber es passiert mir trotzdem noch, dass ich so auf praktisch regulärer Basis Apple-Usern erkläre, dass sie mit zwei Fingern auch scrollen können oder sogar drei.
Ja.
Also wie gesagt, es muss auch ankommen, so eine Sache. Ne? Mhm. Für wen ist es gedacht, damit man in den Massenmarkt reinkommt? Da musst du eben Metaphern schaffen, weil es ist nicht jeder Programmierer oder nicht jeder versteht die Logik hinter gewissen systematischen Aufbau. Ne? Da muss er schon sich irgendwann mal das Hirn einschalten, bevor er irgendwas benutzt. Und heutzutage ist es besser so, du schaltest, oder respektive, nennen wir es einmal, gewünscht ist, dass du dein Hirn nicht einschaltest, bevor du wenn der Rechner läuft. Weil dann will ich einfach nur durchklicken und surfen und ich bin glücklich auf den toten sozialen Medien.
Genau. Genau.
Ah ja, Facebook geht jetzt, wird dich bald in Konkurs.
Na, warte, ich hab noch zwei spannende Sachen, bevor wir Social Media töten. Habt ihr schon von Variable Fonts gehört im Web?
Ja, haben wir
das letzte Mal geredet?
Letztes oder vorletztes Mal haben wir es erwähnt.
Ich hätte gerade ein schönes Beispiel. Ja, nein, ich habe mich da noch ein bisschen reingetigert und das ist wirklich
die großartig. Multiple Master Fonts 2.0 oder 4.0, wie man heutzutage sagt.
Ja, egal, wenn wir das schon haben, ich habe es vergessen, dass wir das schon haben. Ja.
Nein, wenn du was Neues dazu erzählen kannst, wir haben es nur am Rande erwähnt.
Nein, gar nicht viel, einfach nur, dass es großartig ist und dass ich mich extrem drauf freue. Also du kannst dann wirklich mit CSS kannst du dann wirklich die so quasi Font Variation Settings setzen und kannst sagen, so quasi, wie die Breite sein soll, wie das Gewicht sein soll von dem Font. Und du hast halt wirklich einen Font, der sich quasi stufenlos verändert. Ja. Und das wird sehr cool. Und dann habe ich noch durch einen Kollegen ein sehr cooles CSS-Beispiel gefunden, das mir extrem gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann, aber es geht einfach darum. Stell sich vor, du hast da irgendeinen Container und diesen Container möchtest du in ein Seitenverhältnis setzen. Zum Beispiel 16:9, 1:1, 3:2, wie auch immer. Ja. Hat es bislang viele Wege gegeben, also du kannst irgendwie die Breite und die Höhe mal fix setzen, du kannst das, was weiß ich. Dann hat es den Trick gegeben, dass du so quasi ein Element drinnen setzt auf 100% Breite, ja, und dann gibst du diesen Element, also quasi ein Padding nach unten, das in einem Verhältnis steht, das sich berechnet. Ja? Und den Inhalt, der dann tatsächlich drinsteht in den Elementen, positionierst du absolut und sagst 100% damit Prozent.
Ignoriert das Padding mehr oder weniger und breitet sich in dem ganzen Container
aus. Genau, breitet sich aus und du stellst ein Seitenverhältnis her. Das war so way to go für die super Nerds.
Um ein Video in 16:9
responsive
zu machen.
Richtig.
Genau.
Sehr gut.
Ja. Hallo?
Ja, ich
bin auch nicht auf der
Nudelsuppen. Es geht mit deiner Table, oder?
Ich freue mich, du bist noch ein echter Full-Stack-Developer.
Mit deinem normalen Table?
Genau, mit einem Table. Ja.
Genau. Ich bin dafür, scheiß auf das ganze Zeugs, ich will Tables haben.
So, das Coole ist ja, ich hab ja erzählt, ich beschäftige mich jetzt mit CSS-Variablen, weil die quasi schon in der echten Welt angekommen sind. Und eben die Art, wie der Typ das macht, ist genial. Und zwar sagt er seinem Container, das Style von dem Container, also schaut wirklich rein, Style, ist gleich, ja, dann vergibt eine Variable, die nennt er Aspect Ratio, eine CSS-Variable, die er in diesen Style-Tag reinschreibt, sagt der Doppelpunkt und definiert diese Variable mit 16/9. Ja.
Okay.
So. Und das Coole ist dann, na warte mal, das Coole
dann
ist...
Dann schreibt er hin, with
er
ist
hat,
die Variable...
Na, warte, Entschuldigung. Okay. Du weißt das natürlich schon. Und das Coole ist, in CSS macht er dann so quasi mal einen Selector auf. Ja. Der Selector durchsucht alle Style-Attribute, ja, die mit diesem Variablen-Namen, nämlich Aspect Ratio, beginnen. Mhm. Ja, das kannst du im CSS mit dem Sternselektor, also Stern ist gleich Aspect Ratio, damit erwischt er mal nur die, die wirklich eine Aspect Ratio im Style gesetzt vergeben haben.
Ja.
Ja. Dann macht er eben diesen Trick mit dem Padding und hin und her, also macht ein Pseudo-Element, das 100% breit ist. Ja. Und das Coole ist, dem gibt er dann ein Padding-Bottom, weil dem muss er das Seitenverhältnis korrekt darstellen, ja, wo er mit CSS berechnet, also Kalk, Klammer auf, 100% durch den Variablenwert von der Aspect Ratio. Ja. Mhm. Und damit hat er so quasi ein Ding, mit dem du alles machen kannst.
Aber ein Pseudo-Element kann ich in CSS setzen?
Ja, du kannst ein Before-Element kannst du, kannst du definieren.
Ja.
Das ist genial. Das ist genial.
Wo funktioniert das überall?
Das funktioniert überall, außer IE11, der nicht mit CSS-Variablen umgehen kann. Aber alle großen Browser können mit CSS-Variablen umgehen. Ja, und du kannst es natürlich so quasi abfragen, ob das supported wird. Ja?
Ja, klar.
Dann fliegt der IE11 halt raus, weil der Support nicht unterstützt. Also so quasi die generelle Abfrage.
Super.
Aber ich finde es halt einfach wirklich schön, dass du so quasi im HTML-Code einen Variablenwert definierst, mit dem du dann im CSS rechnest.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Nämlich das 16/9 geht ja auf in eine Rechenoperation.
Ja, klar. Also klar, ich wusste nicht, dass das überhaupt geht. Also
ja,
also
mir war schon klar, dass das geht. Aber
in Wahrheit könnte ich 16/9 auch gleich ausrechnen und als Wert hinschreiben. Ne?
Ja, aber dann ist es wieder komplizierter.
Ja. Du müsstest die Aspect Ratio jedes Mal als Verhältnis
Dann müsstest du die ausrechnen, ja. Das ist extrem user-friendly, ja.
So schreibst du einfach 16/9, 4/3, irgendwas ist, rein, ne?
Ja, aber ob ich jetzt 4/3 hinschreibe oder den 1, Wert, 3, der 3, rauskommt. 3,
ja. Ja. Natürlich, ja. Natürlich, aber ja, das ist so quasi der schönste Weg, nämlich dass du in deinem HTML-Code.
Es ist lesbar, ne?
Es ist lesbar, es ist nachvollziehbar, ja. Habe ich extrem schön gefunden.
Cool.
Ja. Und er betitelt das auf seinen CodePen-Eintrag als coolest way to do aspect ratio.
Cool.
Und das stimmt. Ja. Das ist wirklich der coolste Weg.
Ja. Mhm. Muss man da einen Link schicken?
Schicke ich dir den Link, ja. Ich meine, das ist eh auch was wir sehr viel und sehr oft und sehr lang diskutieren in letzter Zeit. So quasi, was darf CSS und was darf es nicht?
Ja.
Das ist so, weil heute ist natürlich schon sehr,
also,
sehr, sehr
viel möglich. Weil ein Kalk ist mehr oder weniger ein ausführbarer Code fast. Also,
ja, aber er tut was mit dem Frontend. Du brauchst ihn für die Gestaltung. Mehr oder weniger.
Du redest jetzt davon, in welche Bereiche des Frontends darf CSS eingreifen.
Okay, ja.
Ich stelle schon die Frage, soll ein CSS-Parser, wie auch immer man das dann nennt, auch wirklich Code ausführen? Ja,
also spätestens mit CSS-Variablen kann man das nicht mehr verneinen.
Ja.
Du brauchst ja nicht einmal die Rechnung. Ja.
Weil das Org ist, ja.
Weil der Browser weiß ja auch bei der normalen CSS-Variable, die jetzt nicht in sich noch einmal rechnet, tut ja auch schon live was.
Also
der kriegt ja auch nicht was fertig Kompiliertes hin, sondern der muss ja auch schon arbeiten damit. Mhm. Und die große Diskussion, die ich so habe, ist so quasi die Layout-Logik, wo Layout passiert, die verschiebt sich immer mehr und mehr ins CSS, also quasi vom HTML weg ins CSS.
Animationen und so weiter, das
genau,
ist ja auch, du gibst ja auch nur noch Parameter an, die sich aufgrund...
Genau. Aber Animationen waren schon immer ein bisschen speziell und schon immer in einem Eck und natürlich werden sie auf vielen Marketingseiten und so weiter oft verwendet.
Aber anfangs war das halt auch alles JavaScript, das halt pausenlos die Elemente einfach größer, kleiner gemacht hat.
Jetzt bist du fast nur noch bei CSS.
Genau.
Ja, und wenn es irgendwie highly sophisticated ist, hast du ein SVG, das mit CSS und ein bisschen JavaScript wahrscheinlich viel tut.
Ja.
Also der Kollege von mir, der Mario, der schon mal hier war, der programmiert gerade ein komplettes Game in einem SVG drinnen.
Okay.
Sehr witziges Projekt. Kommt. Wird bald vorgestellt.
Cool.
Ja.
Cool. Die Verbreitung von SVG.
Ja, das ist gegessen. Die
kommt jetzt schon langsam,
das
gell?
Ist gegessen.
Und vor allem, es löst ein bisschen das Canvas ab, oder?
Für ja. Ich. Ja. Also. Ja. Ja, Canvas ist schon performanter, glaube ich, wenn du es richtig machst.
Ja,
ich weiß nicht.
Ja, ja.
Also es sind unterschiedliche Anwendungsgebiete.
Also es ja. Kommt, geht er dann schon in die ja. WebGL-Richtung und keine Ahnung ja. Was. Aber, ja.
Aber wir haben vor kurzem die wichtigsten Seitenelemente wie Logos und so weiter und Buttons, alle durch SVG.
Ja.
Alles.
Ja. Vor allem, es skaliert einfach und die Geschichte ist
ja, besser. Ne? Es ist, also ich will nicht mehr nachdenken über Retina-Displays.
Ja.
Ich will nicht. Ja. Es ist so müßig. Ad2X, hey, Ad3X.
Retina.
Nein. So. Ja, Retina, absolut. Ich will auch das IT-Keller-Logo auf der Webseite als SVG endlich reinstellen, weil es macht mich krank am MacBook.
Ja, verstehe ich.
Also, wer blind.
Ja. Da empfiehlt sich auch übrigens... haben wir schon mal über Optimierungen von Grafiken geredet? Wahrscheinlich.
Ja, immer ja. Wieder mal, glaube ich.
Aber ich habe das jetzt endlich verinnerlicht.
Ist das ein neuer Boom wieder, oder was?
Nein, ich habe es endlich verinnerlicht. Ja, es ist ein neuer Boom, ja. Also mit
so GIF,
mit GIF hat es geendet. Ja. Dann haben die ganz Verwegenen noch die JPEG-Kompression
ja, genau.
So quasi mit die perfektioniert. Ja, und heute hast du halt einfach schon zig Online-Tools, die man nutzen sollte. Ja, jedes SVG, das du irgendwo exportierst, solltest du doch einen SVG-Optimizer
also
haben.
Also durch, ja,
du solltest es dir mal selber anschauen, ob es Sinn macht, was du da exportiert hast. Ja, ja. Weil es ist ja Gott sei Dank halbwegs lesbar. Wenn du es nicht selber schreibst. Gell?
Ja.
Und dann solltest du es optimieren. Ja. Weil ich hab heute eine Sache ausgebessert. War recht peinlich. In einer SVG-Grafik. Ich habe eine SVG-Grafik exportiert, auf die Website gestellt, die ist aus dem Illustrator raus exportiert.
Ja.
Ja?
Dann kann man viel Scheiße bauen.
Beste Tool zum SVG-Grafiken erstellen mittlerweile. Lang lebe XD.
XD? Achso, XD. XD,
Adobe ja. XD. Ja. Auf jeden Fall macht der Illustrator spaßhalber da CSS-Klassen rein.
Mhm.
Ja? So.
Welche Version?
Ich glaube, jede.
Gott frische. Nein, glaub, aber die 5er
ja, nicht. Aktuelle auch. Ja, die 5er vielleicht. Ne?
Die kann aber von SVG.
Doch. Was? Die 100%, die kann die 5er.
Es kann sein. Aber wie auch immer. Wie auch immer.
Die clean, die clean
CSS-Klassen. Kriegst du CSS-Klassen. Die Klasse heißt CLS-2. Ja? Das ist so lang kein Problem, bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendein anderer Wahnsinniger aus dem Illustrator ein SVG exportiert. Aber einen anderen Wert definiert und das zufällig gleichzeitig auf der gleichen Webseite im gleichen Kontext steht.
Das drüber schreibt sie.
Natürlich,
ja, sicher.
Bügelt er da drüber. Und jetzt war der Button statt strahlend weiß auf einmal irgendwie
aber grau. Aber das CSS steht ja im SVG drinnen.
Ja, und wenn du das SVG das inline einbettest, ja, inline wohlgemerkt, einbettest. Ja.
Ja, aber da könnte man drüber diskutieren, ob nicht dieses CSS nur inline
in dem
von
Scope,
diesem, in dem Scope von dem,
nein,
von dem SVG.
So funktionieren CSS-Klassen aber leider nicht. Ja, weil wenn,
ja,
du,
das ist die,
weil
das
wenn
ist
du, die wenn du im Style Deck definierst, ja,
aber das Style Deck ist ja in einem CSS, in einem SVG-Tag drin.
Ja, richtig. Ja, aber das SVG steht wie ist jedes ein andere.
Im Deck oder im SVG?
Im SVG.
Im SVG.
Im SVG, nicht
ja,
im
aber
Deck,
das,
ja. Okay.
Aber das
also in einem Deck im SVG, so muss man sagen. Okay.
Genau, aber das SVG, wenn du es in die Seite inline
ja,
einbettest, steht wie jeder andere Tag. Da kannst du irgendwo in der Seite, mach irgendwo in der Seite einen Style-Tag auf und schreib hin ja, Body, Background, Black.
Stelle ich mir die Punkt. Frage, ob die SVG-Implementierung der Browser einfach nicht irgendwie...
Die ist vollkommen korrekt. Die ist vollkommen korrekt, weil die Idee am SVG ist ja, wenn du das im Markup hast, ja, kannst du auf jedes Element da drin zugreifen.
Ja, ja, nein, das schon.
Aber was
aber
soll
wenn,
das CSS
wenn,
dann
drin? Man könnte hergehen und sagen, okay, wenn dein SVG daherkommt und da drinnen ist CSS-Style,
ja. Mhm.
Dann gilt dieses CSS-Style nur für dieses SVG, wo es drinnen ist.
Wäre die ja, Logik, aber dann müsstest du das für alle anderen Elemente auch ausweiten. Dann musst Prinzip, du sagen, ja. Wenn ich in einem P-Tag auf der Seite einen Style-Tag aufmache
schon, ja.
Und da reinschreibe Body Black,
ja.
Dann darf nur der Body, den er nicht im P-Tag finden kann ja. Schwarz sein. Aber das tut er nicht, weil er überschreibt einfach das Body-Attribut,
ja, ja.
Das dann vorgeschrieben
hast
wurde.
Hast du prinzipiell schon recht.
Und das ist ein Problem. Ja. Da greifen die CSS-Variablen wieder. Weil die funktionieren anders.
Wirklich?
Ja.
Das müssten wir ausprobieren.
Nein, wahrscheinlich auch nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nein, die funktionieren.
Die überschreiben sich sicher auch.
Ja, aber ich kann in einer Klasse, ja stimmt, wenn ich in der Klasse die CSS-Variable definiere, überschreibt die die Root-Variable, aber nur für die Klasse. Ja.
Für die Klasse, genau. Ja, das schon. Ja. Aber wenn die Klasse
aber
gleich
heißt. Wenn ich beide in den Root schreibe, dann überschreiben sie sich auch. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Ja, aber sehr deppert, ja, weil wenn du eben einen anderen schlampigen Menschen hast.
Mhm. Erklär mal irgendjemand bitte, warum man CSS in einem SVG mitgibt.
Wenn du in einem SVG-Element, angenommen du hast drei Rectangles drinnen, ja, und die haben alle drei die gleiche Farbe, dann kann ich mir aussuchen, sie haben alle drei die gleiche Farbe, die gleiche Strichstärke, die gleiche Drehung, was auch immer, ja, dann kann ich das entweder bei jedem Rectangle dazu schreiben, den Style.
Oder ich vergib eine
Klasse. Oder ich vergib eine CSS-Klasse
und schreibe die Rectangles. Parameter nur in die Klasse rein. Ja.
Damit die dann hinterher.
Dadurch wird das SVG in Wahrheit kleiner.
Damit wird es kleiner, wenn du mehrere Attribute drin hast, bearbeitbarer und so weiter. Und der Illustrator meint, er ist so schlau und mobbt es und vergibt eben eine Standardklasse. Ja. Und eben, wenn sich deine Website aus vielen Elementen und auch fremden Elementen zusammensetzt, die eben nicht geiframed sind, sondern in dem Fall in der Seite drin sind, dann hast du natürlich bei sowas ein Riesenproblem.
Ja, aber das heißt, man muss Namespaces.
Namespaces
brauchst du. Namespaces, aber das macht der Illustrator halt nicht. Der Illustrator müsste das automatisch irgendwie.
Ja, mit einer ID, die das SVG hat eine eigene ID, die irgendwie, keine Ahnung was, obwohl, da kannst du dann auch wieder passieren, aber wie auch immer.
Ja. Prinzipiell wird das SVG ja kleiner. Außer aber die einzige Sache ist, dass CSS, dass der sämtliche Styles mitbringt, macht das Ganze ein bisschen größer.
Ja, genau.
aber es geht halt schneller.
So quasi die Idee, die Klasse CLS zu verwenden, den Klassennamen CLS.
Und woher kommt CLS? Das wäre echt interessant.
Das ist die Abkürzung von Klasse wahrscheinlich.
Ja.
Das wäre jetzt nicht kommen. Na, Ihnen ist nichts Besseres eingefallen. Wie können wir Klasse kürzer machen?
CLS.
Na, wahrscheinlich hat der Illustrator so noch so wirklich Clearscreen. Ja, also, genau. Bevor ihr das zeichnet, muss man mal den Bildschirm abrahmen. Ne?
Ja, war sehr schräg. Ja. Ja. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich habe nur gesehen, hey, der Button ist auf dieser einen Seite grau, sonst ist der überall weiß. Warum? Ja. Dann habe ich mir Gott sei Dank, DevTools sei Dank, angeschaut, okay, wie ist mein CSS-Stack?
Und dann hast du gesehen, da habe ich gesetzt, aber es
irgendwo
wird
ist ein Style-Tag, der überschreibt das. Ja. Und dann ist leicht rauszufinden.
Ja,
aber,
aber sowas kannst du auch nie testen.
Nein, nicht. Keine Chance. Weil morgen kommt irgendein Content daher, der intern in deiner Seite geht, der einfach die Klassen beschreibt. Wenn das Problem hast du sowieso.
Das hast du immer.
Aber eben bei SVGs, die man einfach nichts ahnend so exportiert, ist es ein Problem. Mhm. Ja. Und deswegen auch SVG-Optimizer, in denen du dann angeben kannst, hey, streich mir alle Klassen
raus und schreibst einfach wirklich
schreibst das Style direkt rein. Als viel rein, weil der Illustrator forst die Klassen, also der sagt ja nicht, ja, in dem Fall ist eine Klasse sinnvoller. Ja.
Sondern er macht es einfach.
Ja. Ja.
Auch wenn du nur ein Element hast, das diese Form hat, macht er trotzdem eine Klasse.
Einen Button, wo ein Text drinsteht, der ist weiß, dann legt er eine Klasse an, wo drinsteht, viel
es ist weiß.
White.
Ja.
Punkt.
Ja.
Für mich ist es immer noch pervers, dass ein CSS im SVG mitgeliefert wird.
Du kannst auch JavaScript im SVG schreiben.
Ja.
Naja, ist pervers.
Nein, es ist großartig.
Ja. Scalable Vector Graphics.
Richtig.
Ja, eh.
Warum müssen die dumm sein? Können auch
warum sollen sie intelligent sein?
Ja, warum müssen PDFs intelligent sein? Was ist das?
Ja, ich finde ja pervers.
Ja, bei PDFs finde ich
auch. Portable Document.
Ja. Naja,
wir haben letztens kurz hat irgendwer fallen lassen, liefern wir keine Website mehr aus, sondern machen nur noch PDFs zum Runterladen. Da habe ich gesagt, hey, die Tür willst du nicht aufstoßen. PDFs sind noch mehr Pain in the Ass als eine Website.
Mach das mal,
barrierefrei.
Ja, was für eine Version denn? Mit 3D oder ohne?
Na, 1.4, das muss reichen. Nicht?
Genau.
Ohne Transparenz reduzieren. Mit Transparenz reduzieren, ohne Transparenz.
War das beim 5er schon dabei?
Na, 1.4 hat keine Transparenzen.
Darf gar nicht sein.
Oder?
Naja, stimmt schon. 1a basiert auf 1.4, hat keine Transparenz. Ne?
Ja. Noch immer das Beste für die Druckerei.
In Wirklichkeit
ja.
Aber es gibt da den eigenen 1x-Standard und 2x-Standard für die Druckerei.
Ja, ich nutze noch immer die alten Standards.
Das funktioniert. Ja. Das reicht also völlig aus, weil niemand in der Druckerei fast so mit anfangen soll. Die konvertieren das alles aber zuerst komplett runter.
Bei X3, alles noch, bei X3 ist noch nie was schief gegangen.
Alles raustrippen, was irgendwie nach 1992 erfunden worden ist.
Das wollen wir nicht.
Das versteht
das Rippen nicht.
Ja, genau.
Unsere alte Leidenschaft.
Ja. Naja.
Ja.
Kleidotronik, Entschuldigung.
Ja.
Gut. So. Also was ist jetzt mit Social Media? Ist es tot oder nicht?
Es ist komplett wie? Tot.
Also,
probier mal Facebook auf dran, geht immer.
Also ich...
Was?
Ich bin wir haben vorher kurz drüber geredet. Ich finde, ich erwähne es jetzt einfach noch einmal, weil ich es sehr interessant finde.
Sprich.
Die Geschichte mit... Also quasi, ich glaube, wir haben ein Kommunikationskontingent, jeder Mensch, mhm. Am Tag, so quasi, was man so tippt in sein Handy oder mhm. in seinen Rechner, um mit anderen zu reden. Und was ich halt bei mir extrem merke, ist eben durch den Einsatz von Tools wie Slack oder jetzt Mattermost oder was weiß ich. Ja,
Mattermost?
Mattermost, das ist so eine mhm. Slack-Alternative zum selber hosten.
Ah,
ziemlich
ah, ja,
cool
ja,
eigentlich.
Ja, ja, ja.
Ziemlich, kann nicht alles, was Slack kann, aber ist nicht okay. uninteressant. Mhm. Ja. Ja, durch den Einsatz von diesen Tools und da mal so quasi mit Kollegen, du hast Telefon, du hast Mail, du hast jetzt das Instant Messaging dabei und hat man dann irgendwie die Schnauze voll. Also ich will nicht dann auf Facebook noch anfangen, irgendwas, meinen Status zu schreiben, weil den habe ich schon dreimal am Tag geschrieben. Ja,
ja aber ich will Uli, nicht ganz ehrlich, ich fahre tagtäglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm.
Irgendwo muss man das rauslassen.
Nein. Und sie tagtäglich Leute, ja, vor allem junge Leute, mhm. obwohl teilweise auch ältere, so wie mich, wie auch immer, ja, die WhatsApp-appen sich in der BIM, wo sie 20 Minuten drinnen sitzen,
ja, aber
einen weg.
Richtig.
WhatsApp
ist
halt
meine Meinung, ist kein Social Media.
Das ist kein Social Media.
Ja. Das ist ein Direct
das, was du eben gesagt hast vorher. Also
ja, aber das ist Slack auch. Slack ist auch
ja,
kein Social
eben.
Media.
Ich sage also, nicht, das killt Social Media.
Achso, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Das ganze Instant-Messaging und Group-Messaging, ja, das nimmt ja so
das
viel Energie und soziale quasi...
Ich ja, aber es ist ja viel näher, weil du einfach einen eingeschränkten
Personenkreis
also, hast. Irgendeine
Facebook-Gruppe war, deine
drei
bis vier
WhatsApp-Gruppen, was auch immer. Ja. Mhm.
Ja. Das, was du vorher eben ja in deinem so Facebook-Stream gekotzt hast, das tauscht du heute irgendwie effizienter mit den Leuten mhm. aus, die es betrifft. Und dann ist dein sozialer Kontakt, den du brauchst jeden Tag, das ist befriedigt, das ist erledigt.
Das
ja. Und dann gehst du noch auf Facebook, weil du irgendwie die drei Urls von den guten Nachrichtenseiten nicht eintippen willst und scrollst durch ein Feed, ja, kommt drauf an, wie deine Blase ist, gute News oder Fake News und das war's. Ja. Und somit ist Social Media...
Ja, das heißt, die ganzen Rechtspopulisten haben alle keine Freunde und müssen sich dann in Social Media herumgeistern.
Das sind ja meistens nur 20, die irgendwie so tun, als ob es
15.000 sind. Ja, aber das sind die Influencer. Ja,
ja.
Also in Social Media sind hauptsächlich Influencer unterwegs. Leute, die einfach andere Leute von irgendwas überzeugen wollen.
Mhm.
Ja. Also so dieser Casual, wie geht's dir und ich habe halt das erlebt und das erlebt, das ist, glaube ich, am Sterben.
Ja, tatsächlich, also so eigenes Facebook-Verhalten beobachtend, ne? Ja. Wofür benutze ich das im Großen und Ganzen? In Wirklichkeit, um mit ein paar
Haberern,
die das irgendwo 2008 genauso wie ich irgendwo sich angemeldet haben, in Kontakt zu bleiben, weil die halt nicht mehr in Österreich wohnen oder irgendwas, das war's.
Ja, und die kontaktierst du dann wahrscheinlich nicht über deinen öffentlichen Stream, sondern
über Direct Messaging.
Über einen Chat oder was
genau.
Ja. Ja. Respektive so wie hast Zeit, kurz auf Facebook geschrieben und dann wirklich per E-Mail oder Telefon oder Skype oder irgendwas.
Ja,
ne?
ja. Bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich sehe keine
Facebook
schönen Zeiten
für Facebook
ab, oder
aktienmäßig,
oder
das heißt, das klingt eh gut.
Plus ist sowieso
erledigt. Na, Google Plus ist tot.
Ja.
Naja,
das ist definitiv einfach schon tot, ja.
Ja.
Da kommt bei mir nicht einmal mehr Spam daher.
Bei mir schon noch, aber...
Ja, das war eine Zeit lang, aber nicht einmal mehr das ist komplett aus.
Also, aber Google Plus, keine Ahnung, warum sie das überhaupt noch weiter betreiben.
Ja, umso mehr muss man sagen, dass die Facebook-Manager echt schlau waren und sich WhatsApp gekrallt haben, ja?
Ja.
Natürlich,
nein, definitiv,
also,
ja.
Das ist wahr, ja.
Weil die haben das schon sehr, sehr früh verstanden, dass Facebook ein Ende hat, ja.
Es war ein
ziemlich schnell kommen wird.
Dieses I can publish to the global whatever, ja. Das Bedürfnis ist nicht mehr so da. Die Leute haben das jetzt ein paar Jahre abgetestet, ausprobiert und ja, cool. Und ja, was kann
genau,
ich alles?
Und
ja.
Einfach erkannt so quasi,
die Leute, die das in politische Richtungen getrieben haben, wurscht, ob links oder rechts oder irgendwas, da ist das genau das passiert, dass die dann hinterher dann plötzlich mit Anzeigen eingedeckt worden sind, was praktisch jetzt auch auf täglicher Basis hier Twitter-Geschichteln von irgendeiner österreichischen Journalist kombiniert mit Politikern, ja. Ich meine, die verwenden in Wirklichkeit Twitter dafür, dass sie einen Klagsgrund finden.
Gegenseitig anpatzen.
Ja,
auf Twitter sind Selbstdarsteller unterwegs,
muss man
schon sagen. Also das ist
eher, wie gesagt.
Und die nutzen das, also auf
das
Twitter
passt ja total gut mit dem Circle Jerk zusammen. Ne?
Ja. Auf Twitter ist, also zumindest in meiner Bubble, ist kaum jemand unterwegs, der das nicht quasi ganz eigennützig verwendet. Also so quasi, um zu sagen, hey, so, schon toll, was ich mache.
Ja.
Oder schaut's her, was ich gemacht habe, toll ist. Ja. Also beruflich eigennützig, um weiterzukommen. Ja.
Obwohl, es ist halt teilweise schon interessant, einfach
natürlich.
Um zu sagen, hey, geil, der hat auf einmal eine Lösung verwendet, auf die war die nicht gekommen oder wie auch immer. Ja.
Aber du verwendest es ja ernsthaft.
Was ich bei Twitter noch immer extrem spannend finde.
Das ist nicht das Gros der Twitter-User. Die meisten Twitter-User sind ganz einfach Narzissten.
Genau.
Ja.
Und wenn du den Narzissmus störst, dann ist das Erste, was passiert, Klage.
Also
ja, und
ich habe jetzt jeden, ihr versucht jeden zu entfollowen, ja, der eine schreibt, er ist Speaker.
Ja,
das
kann nicht so einfach alle
loszuwerden. Fuck it.
Ja.
Der ist was?
Speaker. Aber auf irgendeiner Konferenz hat er schon irgendwo einmal, ich bin auch Speaker, ich habe auch schon mal auf zwei Konferenzen was gehalten. Ne? Fuck it, das interessiert mich
Kaffee,
nicht.
Ich eine Konferenz
einer Talk meine ich.
Ja, also ich mache jeden Abend mit meinen Kindern eine Konferenz.
Morgen
nicht, ich mache es am Abend.
Was ist das für eine Qualifikation?
Keine. Ja. Nein, und die zweite Sache, die ich an Twitter spannend finde, wo sich Facebook meiner Meinung nach, wo sie es nie wirklich geschafft haben, ist, aber vielleicht ist es auch nur meine Sicht, ist, wenn irgendwas passiert, ja, die Training Topics, du tippst einen Hashtag ein oder du tippst ein Thema ein und du bekommst einfach wirklich
live. Ja, außer beim Stromausfall heute in Wien.
Heute war Stromausfall.
Ja, der kann er twittern können.
Weil die Handys nicht funktionieren.
Aber meinst du, dass die ganzen Handymasten auch offline waren?
Nein, aber nicht nur die Handys, also die Leute, die in den Büros gesessen sind, im 14., 16., 20. und 2.
Aber
ganz oft gehabt. Ne?
Ja.
Er hat der Stromausfall im 14.
Ja,
oder?
Ich
benutze meine wertvollen Minuten so auf die Art, ich gehe nur übers WLAN rennen. Das geht aber nicht. Ne?
Ja, ziemlich lang sogar.
Ja.
Über Stunde.
Da muss ich alle Uhren neu einstellen.
Stimmt, du bist
14.
Stimmt.
Ja, aber ich hoffe, ich war nicht offline. Und der ganze 14. Nein.
Also 14. kann ich mir nicht vorstellen, weil das
kann ich mir nicht
mehr Schienen versorgt. Also
eben,
aber Schiene, die an 16. angrenzt anscheinend.
Ja, anscheinend.
Na, dann habe ich vielleicht.
Der 14. 16. ist gleich abgefallen.
Ja.
Da war Licht aus.
Wegen einem Gewitter oder was?
Nein,
Fremdverschulden
wegen der Strabag.
Fremdverschulden ist immer Strabag.
Na, weiß nicht.
Das ist natürlich nur ein Scherz.
Ja.
Nicht, dass das der Haselsteiner.
Lieber Herr Haselsteiner, es tut uns furchtbar leid.
Wir werden einen Tweet absetzen.
Es gibt sonst keine großen Baufirmen in Österreich.
Stimmt wahrscheinlich.
Es gibt sonst keine großen Baufirmen,
die können am tiefsten baggern.
Ja, genau.
Ja. Na gut, ja.
Ja.
Social Media.
Okay.
Ja, gut.
Nächste Folge dann Begräbnis von Social Media.
Genau.
Ja. Naja, ob das so schnell geht. Mal schauen.
Hoffen. Darf man.
Ja was machen dann die ganzen Social Media Experten?
Die werden dann umgeschult.
Die haben ein Problem.
Glaube ich schon.
Weil die
werden SEOs.
Also die ganzen Social Media Redaktionen, wenn das...
Es gibt ganze Firmen, die nur Social
Media... Ja, eh.
Aber naja, eben, so quasi.
Gehen die dann in Marketing auf und suchen sich andere Kanäle,
ja, aber
oder
das
was?
Funktioniert ja wahrscheinlich noch länger. Ja?
Die werden also
Social Media hat ja zwei Aspekte. Das eine ist so quasi, ich bin sozial und tausche mich aus. Ja? Das ist so das ursprüngliche Geschäftsmodell. Und das andere, was ja Facebook ganz stark macht, ist ja so quasi, ich konsumiere nur noch einen Stream. Und da sind die Social Media Experten schon noch wichtig. Ja?
Wieso?
Ja, weil die sorgen dafür, dass du, also quasi, dass Firma XY ganz oben ist und groß vertreten ist.
Benutze, wenn
und
ich
die besten
mit
Bilder.
Aber
du benutzt es ja schon, aber nur zum Konsumieren. Den Aspekt gibt es ja schon noch. Also Facebook, also
so wie das News und bla bla. Gather.
Frage mal in deinem ganzen Umfeld und ich schwöre, fast jeder benutzt Facebook nur noch, die, die es benutzen, nur noch als Aggregator.
Wirklich? Ja, definitiv bin ich schon so.
Ja. Das kann diese, sein. Aber auch in der U-Bahn, diese Fadengesichter und diese Bewegung.
Ja, nein, so ich merke es bei mir bei Twitter. Ich bin ja kein Facebook-Nutzer, sondern ich benutze ich Twitter und sonst nichts. Ja. Da gebe ich da schon recht. So, durchscrollen interessiert, genau, mich, nicht,
ein
interessiert
hooked,
mich nicht. Interessiert mich nicht. Oh, da ist ein Bikini-Höschen. Keine Ahnung. Ja.
Aber warum hat das der Mann an?
Ja, nein, es war jetzt so ein blödes, was auch immer.
Ja. Aber ja, bis irgendein Bild triggert, bis irgendein ein Titel triggert. Ja. Und das machen die Social Media Experten, ja? Das sind die Clickbait-Generatoren quasi. Die wird es schon noch länger geben.
Glaubst
du? Ja? Naja, sicher. Weil, wie gesagt, diese drei Urls im Browser nacheinander, also so im Abstand von 10 Minuten eingeben, ist halt schon anstrengend.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Und du musst dir merken.
Ja, und da muss ich dann auch noch auf die Sachen kommen, die ich bei Twitter einfach vorgelegt bekomme und die posten ja auch nur die Sachen, die interessant sind. Also, ja. Ja, stimmt schon. Es ist ein,
schauen wir mal.
Es ist ein Filter.
Ja. Ja. Ja, klar.
Ja.
Das ist aber ein trauriger Abschluss jetzt.
Nein.
Wir bereiten uns ja auf den Tod von jemandem vor. Ist okay, dass es traurig ist.
Also auf den Tod nicht von jemandem,
aber sondern eben
von etwas.
Also das Social Media aus Social Media könnte man, also das Social aus Social Media könnte man bald mal streichen, das stimmt wahrscheinlich.
Ja, weil es einfach nur noch
Media ist. Genau, es ist Media und dann hängst vielleicht irgendwann einmal Feed dran und dann ist es die Realität.
Ja. Ja. Es lebe der RSS-Feed.
Genau, ja. Facebook ist ein blauer RSS-Feed.
Genau. Weil es ist nichts mehr anderes.
Ja. Ja. Und ich glaube für sehr viele Leute. Ja. Und die restliche soziale Kommunikation, die geht in irgendwelchen Chats auf, die heute wirklich schon genial sind. Und selbst das wird sich irgendwann wieder erledigen.
Ja, und ich halte auch noch dieses, was momentan so ein bisschen in gewissen Kreisen hochgehalten wird, so Voice First und so, halte ich noch für komplett übertrieben.
Voice First?
Ja. Du chattest mit einem Bot, indem du mit ihm redst.
Ah, okay, ja.
Und er liefert dir aber dann, außer Alexa, redet mit dir dann. Mhm. Was noch viel extremer ist, weil die Bedienung einfach extrem schwierig ist. Mhm. Aber ich will nicht mit meinem Handy reden müssen, ne, um Infos zu bekommen, wann ich im 43er sitze. Das interessiert mich nicht.
Ne? Ja.
Ich hasse es schon zu telefonieren. Und dann versteht mir das Ding 15 Mal nicht.
Also, wurscht, wo du bist, ob das Windows ist mit der Guadana.
Es gab eine kurze Zeit, wo diese Videohandys aufgekommen sind, wo die Leute auf einmal zum Videotelefonieren angefangen haben. Mhm. Ja. Das war, ich weiß nicht, ein halbes Jahr. Ja. Und dann hat es jeder peinlich gefunden, weil jeder mithört, was der am Telefon sagt.
Ja, Schlitsches aus.
Aber das machen die ja noch immer so, die Angst vor der Strahlung haben, oder?
Nein, das hat nichts mit der Strahlung
zu tun. Ich weiß,
ich kann Kopfhörer verwenden. Ne?
Ja.
Aber wer telefoniert mit Kopfhörer? Also
ja, ich. Na, telefonieren tun schon viele mit Kopfhörer.
Ich kann das nicht. Es macht mich. Ich halte mein Handy immer noch ans Ohr.
Nein, wenn ich Kopfhörer auf habe, dann bin ich urfroh, wenn jemand anruft. Ich mag das wirklich gern. Ich höre doppelt so viel. Es ist herrlich. Es ist immer so quasi dieses links-rechts ist ein bisschen, also wenn du wirklich Kopfhörer auf hast, ist es mir vielleicht kurz irritierend.
Aber hast du auf dem Kopfhörerkabel das Mikro da?
Ja, natürlich.
Okay. Na, weil
also die Idee, normale Kopfhörer aufzuhaben und damit telefonieren und dann ins Handy reinreden, das ist komisch.
Aber das ist ja genau die Geschichte. Deswegen war auch diese Videotelefonie mobil. Ja? Die funktioniert zu Hause, weil da halt das Handy irgendwie weit weg, damit du siehst. Ja? Damit auch die Kamera dich im Fokus hat und nicht nur, dass der andere nicht nur der Nasen sieht. Ja,
mauscheln kannst du nicht, ne?
Genau, mauscheln kannst du nicht. Ja, aber da brauche ich kein Video. Ja.
So ist.
Wo wollte ich jetzt hinaus? Und genau das gleiche Problem habe ich eben mit diesen Voice-Bots.
Ja.
Jetzt redet da was eine, dann muss ich das Handy aber weiter weghalten, um es zu lesen, weil wann
ist. Ja, das ist bescheuert.
Also
das ist wirklich bescheuert.
Und das verstehe ich nicht. wenn der mit mir dann redet, gut, dann ist es vielleicht wie telefonieren. Ja. Aber ich glaube, so weit sind sie noch nicht. Mhm. Auch wenn das Google auf der
I.O.
gezeigt
Google
hat.
Google schon. Und das war echt.
Ja, wie auch immer. Ja. Weil dann kann ich das Mikro am Kabel von den Kopfhörern verwenden. Und
ja. Mich schockiert, dass ja trotzdem auch immer die Leute mit Kopfhörern telefonieren, also jetzt mit Earplugs. Ja. Schockiert ist vielleicht falsch gesagt, aber letztendlich, ja, ich die letzten paar Meter Richtung haben und hinter mir geht wer. Ja, okay, mir wurscht. Ne? Und auf einmal sagt er, hallo.
Ich fühle mich auch pausenlos
sagt, hallo.
Ja. Ja.
Und der schaut so an und macht so irgendeine abwertende Bewegung.
Aber das hat man doch eh schon gelernt.
Nein, ich habe das gar nicht. Ich hab das,
für mich sind das alles total irgendwie Schizos. Entschuldigung, dass ich es sage. Oder psychotisch.
Ja, aber das ist.
Auf einmal steht er auf der Straße und fragt völlig fröhlich: Hallo, ihr Schatzi, was machst du?
Ich habe dieses Erlebnis jeden Tag. Ja, ich gehe jeden Tag zweimal durch den Park und habe wirklich fast jedes Mal jemanden, der telefoniert. Ja. Und es ist für mich schon so gelernt, dieses, da kommt mir einer entgegen und der redet. Ja. So dieses Abchecken, ist der irre oder telefoniert der? Ja. Das geht bei mir schon voll automatisch. Und ich habe so innerhalb von ein paar Sekunden weiß ich, aha, irre. Ja. Also.
Wobei irre ist, die Zahl sinkend, ne? Es sind schon wirklich sehr viele Leute.
Ich glaube, es kommt auf den Bezirk an. Ich habe noch sehr viele Irre dabei.
Okay.
Ja. Aber ja, also, es ist fies. Bei Menschen mit langen Haaren hast du natürlich sofort das Problem, du siehst diese kleinen.
Du siehst die Kopfhörer nicht. Ja. Und vor allem, wenn sie dann die komischen Tabos von iPods. Ja.
Nein, nicht iPods. iPads. Wie die? Nein, nicht iPads.
Earpods. Earpods?
Ich habe keine Ahnung,
wie heißen sie? AirPods.
AirPods?
AirPods, glaube ich.
AirPods heißen sie
ja. Ja.
iPads.
iPads sind es nicht, die sind AirPods.
Na, wie auch immer. Zum Abschluss, was haltet ihr von der Umfrage der Wiener Linien zum Thema U6?
Nicht essen.
Nicht essen? Habt ihr das euch angeschaut?
Also ich habe die Umfrage nicht gesehen, ich habe nur...
Nein, du musst die Umfrage sehen.
Okay.
Also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Experte zugezogen wurde oder wie auch immer, der gesagt hat, wie man diese Umfrage gestalten soll. Nämlich rein von den Fragen.
Mhm. Achso, das habe ich mir gar nicht angeschaut.
Du hast die Umfrage selber nicht angeschaut. Schaut euch das an. wienerlinien.at/Umfrage.
Also wirklich in eine Richtung drückend, oder was? Also so Frage mit Antwort inkludiert.
Uli, schaust du es gerade an?
Nein, ich suche gerade was anderes, was mir gut gefallen hat dazu.
Also, nein, ich rufe es jetzt noch auf, weil es ist mir wirklich... Also ich halte das für... So, ich lese es euch vor. Da steht irgendein Schaß, Essensreste auf den Sitzen der Sitznachbar. Was? Genau, Essensreste auf den Sitzen der Sitznachbar mit einer Thunfischpizza in der Hand. Viele unserer Fahrgäste fühlen sich von Essen in der U-Bahn gestört. Immer mehr wünschen sich ein Essverbot. Wir wollen, dass sich unsere Fahrgäste in den Öffis wohlfühlen. Deswegen setzen wir das Essverbot ab September um. Aber das ist allein dieser Satz, da brauche ich
ja
keine Umfrage, was sie eh umsetzen.
Ja, so, wozu? Gut. Ja?
Im Rahmen eines Pilotprojekts U6. Wie auch immer. Wichtig ist uns dabei auch die Einbindung unserer Fahrgäste. Voten Sie mit, welche Speisen Sie in der U-Bahn die was? Voten Sie mit, welche Speisen sind für Sie in der U-Bahn die lästigsten? So. Jetzt ist die große Frage, es kommt dann nicht raus, darf man ab September in der U6 gar nichts mehr essen? Steht da nicht. Also meiner Meinung nach, wenn da steht, sie setzen das Essverbot um.
Heißt es gar nichts.
Heißt es gar nichts. Oder warten sie drauf, was die Umfrage bringt. Mhm. Ich weiß es nicht. So. Na, Blödsinn steht dann nachher dann. Welche Speisen sollen in U6 ab September nicht mehr konsumiert werden? Wählen Sie eine oder mehrere Antworten. Und das wird jetzt super. Warme, geruchsintensive Speisen, Klammer auf, wie zum Beispiel Pizzaschnitte, Kebab, Leberkässemmel, Burger, Nudeln etc. Nudeln an sich stinken nicht, oder?
Na, aber gemeint sind das ja diese chinesischen Nudelbecher da.
China-Nudeln. Ja. Aber wie auch immer. Zweite Möglichkeit, Sushi.
Ja, ja.
Wer
ja.
verdammt nochmal ist Sushi in der U6?
Ich frage immer, fast immer meinen Sitznachbar, ob ich seine Chopsticks haben kann, weil die sind viel schöner, die sind das
öffentlich. Wie essen wird in der U6?
Ja, also habe ich nicht gesehen.
Hätte ich auch noch nicht.
Achso, das war jetzt, okay.
Das war sarkastisch. Ja,
Entschuldigung, ich bin ein kleiner Schelten. So, nächste Möglichkeit: Wurstsemmel, Käsebrot, gefüllte Weckerl, Klammer auf, Sandwich, Baguette etc.
Ja.
So, nächste Möglichkeit: Eis und Frozen Joghurt.
Wer Frojo frisst, ist selber schuld.
Frojo?
Schön, Frojo.
So, dann Salate, Klammer auf, Nudelsalat, Mayonnaise-Salat, Fertigsalate. Kann ein Fertigsalat nicht auch Mayonnaise oder Nudelsalat sein? Ich meine, was
natürlich,
ist,
ja.
Oder reißt er das Chefmenü Vogelsalat-Backerl aus und schmeißt sie das pur ein? Ich weiß es nicht. Also, so, das nächste ist Sonstiges. Wenn man das anklickt, kann man dann irgendwas eingeben. So. Die nächste Frage: Sind Sie für ein generelles Essverbot auf der U6 ab September? Ja, nein. Nächste Frage: Soll das Essverbot nach der Testphase auf alle U-Bahn-Linien ausgeweitet werden? Ja, nein. Und das war, deswegen habe ich vorher gesagt, das heißt ja an sich Essverbot. Diese Frage impliziert, dass nach der Testphase auf alle Fälle ein Essverbot auf der U6 kommt.
Ja.
Oder?
Die Frage ist nur, was da jetzt bewertet wird. Ne? Und was ich wirklich stark hoffe. Ja.
Da ist kein Soziologe dabei gesessen.
Nie.
Und
nie.
Hat gesagt, das ist ein Scheiß.
Ja, weil das ist ein kompletter Blödsinn.
Ich habe es leider jetzt nicht gefunden, aber ich habe ein sehr schönes Sujet zu dem Problem gefunden. Ja? Drüber steht Problem gelöst. Ja? Und drunter siehst du die U6 und der mittlere Wagen ist ein Speisewagen.
Das ja, das wäre ja eine gute Idee. Ja,
im ersten Moment habe ich mich ausgekannt, weil ich die Geschichte dahinter nicht kannte.
Okay.
Ja, aber so ein wirklich perfekt retuschiert. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich suche es nachher noch. Aber
ganz ehrlich,
so schön.
Und allein mit den Aktionen, sie verteilen Deos an Leute, die U6 fahren. Ja.
Ja.
Das hat ja nichts mit Essen zu tun. Das heißt einfach, die Leute stinken.
Ja, aber das ist ja korrekt. Ne?
Ja, aber die Leute stinken nicht nur in der U6.
Welcome to the City, sage ich nur einfach. Die sollten alle irgendwann einmal in eine indonesische Stadt für eine Woche gehen und dann steigen sie in die U6 ein und schlecken den Boden auf.
Ja, aber es ist wirklich interessant bei der Diskussion. Also ich bin kein U6-Fahrer. Ich fahre vielleicht einmal im Jahr mit der U6, zwei Stationen, wenn es hochkommt.
Aber warum,
ich
fahr jeden Tag eine Stunde. Warum immer die U6?
Ich weiß es nicht. Ich fahr jeden Tag U4 und U3, U4 oder U3, ja, und da ziemlich lange Strecken und das ist fast immer, also ja, du hast manchmal einen Irren drinnen, ja, aber sonst ist es fast immer echt voll okay. Ja.
Also ich fahre öfters U3 und das ist in der Früh und zur Zeit, wo ich dann wieder zu Hause fahre.
Ist vielleicht ein bisschen voller, aber...
Es ist gesteckt voll. Gerade jetzt stinken halt alle, weil bei der Luftfeuchtigkeit, wir sind ja quasi in den Tropen mittlerweile.
Ja, es schifft einmal am Tag.
Klar schwitzt jeder.
Ja.
Aber die beste Lösung für alles, ja, ist eine ganz simple. Ich meine, natürlich energieaufwendig, aber klimatisiert die scheiß Züge.
Ja.
Ich meine, Entschuldigung, dass man mit dem Silberpfeil, dass den nicht, ja, denn warum soll man nicht klimatisieren? Der ist ja zwei Drittel der Strecken unter der Erde. Ja. Stimmt schon. Aber wenn er dann rausfährt, den Erdberg, die U3 oder irgendwas, dann baut der so auf, dass der.
Die U4 ist fast nur in der Sonne. Ja.
Ja.
Die U6 detto. Und die U6 hat das große Problem. Die haben zuerst diese uralt Garnituren gehabt, was die alte Stadtbahn. Teilweise. Nur die grauen. Also die hellgrauen.
Gibt es unterschiedlich.
Ja,
es gibt unterschiedliche.
Aber die weißen gibt es ja gar nicht mehr, oder?
Das sind doch,
die weißen gibt es nach wie vor. Jetzt mittlerweile
tun sie es. Es fahren ja auch noch Straßenbahnen mit der alten Agentur. Garnitur herum.
Ja, das stimmt.
Und dann die neuen Garnituren, die Ulfs, sind nicht alle klimatisiert.
Ja.
Und also, da merkst du es dann, dann ist es wurscht, ob der geduscht hat in der Früh, der braucht, der, in Wirklichkeit kann der, sei es drum, er hat am Vortag, keine Ahnung, ein Zwiebelbrot gegessen oder ein verhackertes Brot oder
irgendwas. Ja, oder war er saufen, oder ist ja wurscht. Ist
ja, ich will gar nicht einmal zum über saufen, aber du brauchst nur am Vortag einen Beißer Zwiebel genommen haben und dann hat es da drinnen satte 35 Grad und dann sagt, das stinkt. Das ist das Erste, was mir einfällt, ist Faustgesicht. Ja.
Ja.
Wobei das Gesicht metaphorisch und die Faust sehr wohl auch
metaphorisch ist. Sie haben diese Umfrage auf Twitter natürlich geteilt, in den Linien, und dann war eine berechtigte Frage, Essen ist wurscht, bringt es einmal zusammen, dass in der U-Bahn-Station Stephansplatz U1 nicht stinkt. Und das hat nichts mit den Fahrgästen zu tun. Machbar.
Das ist der Injektor im Untergrund. Ne?
Genau.
Ja, ne? Also die Injektionen im Untergrund, also, damit sie es stabilisiert haben. Das ist also Uretazex.
Also ich das ist eine Sommerloch, das ist Sommerloch-Team.
Ja, definitiv. Das ist eindeutig, ja.
Weil, also was klickt man an?
Nein, ich werde bei dieser Umfrage nicht mitmachen. Nicht. Weil
bei der U6 ist die einfachste Lösung, klimatisiert den Scheiß. Mm. Ganz einfach, weil der bocht sich auf. Ja.
Ja.
Und wenn es die komischen Folien auf die Fenster picken, das wird auch helfen.
Und ganz ehrlich, und wenn es gesteckt voll ist und es wirklich unangenehm ist,
steig nicht ein.
Na, erstmal
ist eh keiner was.
Weil er keinen Platz hat.
Ja, eben. Ja.
Also, ja, ich finde das.
Na, wenn die Liste dann heraus ist mit den ganzen Sachen, dann freue ich mich schon so.
Obwohl, richtig, in Wahrheit müssten wir abstimmen: Nein, nein, nein.
Ja. Nein, ich freue mich dann schon wirklich, wenn das noch ruhig ist. Dann lass ich mal. Dann hast du warst ja in Schweden, hast dann Suestreaming mitgebracht.
Eine was?
Suestreaming.
Nein, habe ich nicht mitgebracht.
Schade.
Ich habe in Schweden Mayonnaise gegessen und das nicht zu wenig. Weil
ist ja gut.
So ist mit Mayo.
Ist alles mit Mayonnaise. Die essen sogar Pizza mit Mayonnaise drauf. Ja. Also so, na wie auch immer.
Geil.
Ja, ich weiß nicht. Na wie auch immer.
Sagen Sie, die Brüllen nicht damit putzen?
Ja.
Ja. Kaffee integriert ein bisschen Mayo. Sehr gut.
Ja. So, ja.
Können wir jetzt, also, ich habe schon Hunger.
Wir machen Schluss.
Wir gehen jetzt auf Suestreaming.
Wir gehen
in die U6.
Genau, in die U6. Genau. es war mal ein Volksfest. Ich bin betrunken, aber angenehm.
Ja.
Vielen Dank.
Spritzer ist auch
Unterschied. Ja, Spritzer ist super. Also, wir sollten auf Bier Wein bleiben. Bier ist so. Ja.
Im Winter Hasen. Wieder.
Im Winter dann vielleicht wieder, ja. Mhm. Ja, so zu Weihnachten aber ein, zwei Bock Bier oder so. Ja. Na, wie auch.
Tschüss, Gösser.
Ja, genau. So, tschüss, Gösser. Genau. Gut, wir sagen vielen Dank. Eine gute Nacht. Ich spiele das Outro.
Gute Nacht.
Danke sehr.
Ciao.